Herzlich willkommen, 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Wir sind wieder da. Freue mich, dass Sie dabei sind bei unserer heutigen Sendung. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Zitat Albert Einstein. Über die nahe und ferne Zukunft im Fußball wollen wir heute reden. Kommt die Europäische Super League? Welche Chancen haben mitgliedergeführte Vereine wie zum Beispiel der FC St. Pauli oder Dynamo Dresden? Und sollte sich ein Fußballclub im E-Sport engagieren? Das sind einige Fragen für dieses Podium hier. Er ist seit 30 Jahren einer der führenden Köpfe im Fußballmanagement hier in Deutschland. Ob Leverkusen, Freiburg, Köln, Augsburg und jetzt St. Pauli. Im Herbst ist dann Schluss in Hamburg und wir freuen uns umso mehr, dass er heute hier in Dresden ist. Der Geschäftsführer vom FC St. Pauli, Andreas Rettich. (Applaus) 35 Jahre hat er die Medienarbeit des FC Bayern verantwortet, war der erste Pressesprecher eines Bundesliga-Vereins. Jetzt lenkt er die PR-Arbeit unter anderem von Bayern-Coach Niko Kovac und Matthias Sammer. Wir freuen uns auf den Besuch von Markus Hörwig. Er ist einer der renommiertesten deutschen Sportjournalisten, wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, ist Buchautor und hat sich dem Thema Digitalisierung im Journalismus auch immer wieder gewidmet. Pit Gottschalk. Er gehört zu den Kreativen im Lande. Er hat eine neue Form in der Fußballberichterstattung gesucht und gefunden. Seit August 2014 betreibt er den Podcast Rasenfunk. Dieser gehört zu den beliebtesten Sportpodcasts im Lande. Der Macher ist Max Jakob Ost. Und natürlich darf beim Dresdner Fußballtalk die dynamische Komponente nicht fehlen. Er lenkt die kaufmännische Geschicke von Dynamo Dresden seit 3 Jahren. Neben der Vermarktung des Vereins gehört auch der Neubau des Trainingszentrums im Sportpark Ostra zu seinen vielfältigen Aufgabenfeldern. Michael Born. So, die Zukunft des Fußballs kann sicherlich abendfüllend sein. Das können wir mehrere Stunden diskutieren. Wir wollen heute versuchen, einige Facetten anzureißen, wollen sicherlich auch Anhaltspunkte zum eigenen Nachdenken liefern. Und wir starten mit 5 Thesen. Für jeden Protagonisten eine These. Markus, wir fangen mit Ihnen an. Fußballfans werden sich künftig stärker mit Superstars als mit ihren Fußballclubs identifizieren.
Ich glaube ja, denn der Sport lebt von Gesichtern, ja. Ich sage immer, wenn es Boris Becker damals nicht gegeben hätte, wüssten wir vielleicht heute noch nicht, was ein Tiebreak ist. Und das wird im Fußball genauso sein, ja. Die Leute kommen zu den absoluten Highlights, wenn Ronaldo ins Stadion kommt, wenn Manuel Neuer irgendwo spielt. Ja, die Stars werden zu Superstars gemacht und ziehen die Leute ins Stadion.
Pitt, die Fußballregeln werden geändert. Um das Spiel attraktiver und torreicher zu machen, werden die Tore größer gemacht.
Auf gar keinen Fall. Ich mag es nicht ausschließen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es wird eher, sag mal, ergänzende Regeländerungen geben, aber nicht so etwas kolossal Grundsätzliches, dass man die Tore vergrößern wird.
Andreas, eine europäische Super League wird kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie kommen wird.
Das ist zu befürchten. Da graust es mir auch vor. Deshalb hoffe ich ganz einfach, dass wir noch lange uns an den Dingen erfreuen können, die wir kennen, dass das Wochenende den regionalen Wettstreiten vorbehalten ist, dass wir genau das, was wir lieben gelernt haben, auch weiterhin erleben dürfen. Deswegen würde ich da mit etwas Grausen dran denken, dass das kommt.
Michael, wenn Bayern und Dortmund dann mit ihren Top-Teams in einer Superliga spielen, steigt die Chance auf einen spannenderen nationalen Wettbewerb.
Ja, das mag zwar sein, aber das wünsche ich mir trotzdem nicht. Denn ich glaube, gerade die Spiele gegen Bayern, Dortmund, diese Mannschaften, die für viel im deutschen Fußball stehen, sind natürlich schon das Salz in der Suppe. Ja? Und natürlich wünscht man sich nicht so Spiele wie Bayern gegen Dortmund am Wochenende. Aber
auch ich glaube, der Mann neben mir hatte damit weniger ein Problem.
Das mag schon sein. Aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, auch für Bayern und Dortmund. Ich glaube, auch das Brot- und Buttergeschäft von diesen beiden Vereinen ist der nationale Wettbewerb.
Max, die Bundesliga wird Asien und Amerika niemals erobern. Die Strahlkraft der Premier League ist dort viel zu groß.
Ja, ist zu schwierig. Ich glaube auch generell, dass der Fußball ein ganz großes Problem als Sportart bekommen wird. Wenn es jetzt schon Umfragen gibt, dass 70% der Jugendlichen für die letzten 20 Minuten noch ein Pay-TV-Abo abschließen würden, nur für die letzten 20 Minuten, dann zeigt sich, dass sich die Sehgewohnheiten so stark verändern, dass der Fußball als Gesamtes mehr in der Bredouille ist, als er selbst glaubt zu sein.
Dann starten wir mal mit dem Thema Premier League. Andreas, die Bundesliga schießt viele Tore. Wir haben fantastische Fußball-Zuschauerzahlen, aber die wirtschaftlichen Zahlen und auch der sportliche Erfolg haben wir ja jetzt zuletzt nachdrücklich sehen müssen im Champions League Achtelfinale. Da schauen wir doch eher neidisch auf die Insel nach England. Müssen wir uns damit abfinden, dass wir gegen die Premier League wirtschaftlich als auch sportlich keine Chance haben?
Ja, erstmal finde ich, das ist nicht, zumindest für uns nicht oder auch für mich nicht, das Ziel der Premier League hinterher zu eifern oder hinterher zu hecheln. Ich finde, damit müssen wir mal aufhören, das zu glorifizieren. Die Premier League hat eine andere Erlössituation oder Umsatzsituation, das ist bekannt. Ich finde, wir müssen eher überlegen, was können wir dem entgegensetzen, ja, als das immer wieder zu beklagen, sondern mit klugen Konzepten, mit Ideen zu sagen, was können wir besser machen, um wettbewerbsfähig zu sein, aber immer nur nach mehr Kohle zu schreien, das ist mir zu einfach. Wir haben es ja auch gezeigt, dass wir uns ja auch aus einem Tal damals 98, 2000, Beispiel Einführung der Leistungszentren, wo der deutsche Fußball ja auch am Boden lag, wo wir gesagt haben, was können wir tun. Das war keine Frage des Geldes, sondern es war eine Frage der Konzeption, der kreativen Ideen. Und ich finde, das muss unser Weg sein. Wir sollten jetzt nicht der Kohle aus der Premier League hinterher trauern.
Pitt, aber die Zeitschrift der Guardian hat vor kurzem die Top 50 Fußballer der Welt veröffentlicht. Ganze zwei Spieler aus der Bundesliga waren dabei, Lewandowski und Reus. Hinken wir dem Anspruch, dem internationalen Anspruch hinterher mit den Stars?
Natürlich, wir hinken hinterher. Aber das hat nicht nur etwas mit dem Geld zu tun, was die Premier League mehr erwirtschaftet. Es hat auch damit zu tun, dass inzwischen die Jugendkonzepte in England besser sind als in Deutschland. Also inzwischen müssen wir Deutschen nach England gucken, wie dort trainiert wird. Das passiert auch. Und wenn in Deutschland mal ein Talent hervortut, geht er auch in dieses System hinein. Man kann es an den Jugendmeisterschaften der englischen Teams auch erkennen, dass dort einiges passiert. Und vor allem die Engländer sind fleißiger als die Deutschen. Es gibt eine Untersuchung von Borussia Dortmund, dass ein Jugendspieler in England dreimal so viel trainiert am Ende seiner Ausbildung, also dreimal so viel trainiert hat am Ende seiner Ausbildung, wie der deutsche Jugendspieler. Und wenn die jetzt sogar schon anfangen, und das ist jetzt kein Witz, dass die Torwartausbildung in Deutschland besser ist, schlechter ist als in England, dann haben wir ein echtes Problem, was jenseits des Geldes, sag mal, auch zu beobachten ist. Ja. Also wir müssen wirklich ganz konkret da umdenken, weil wenn tatsächlich die Stars alle mal in England spielen, man sowieso einen Vorteil hat in England, weil die ganze Welt Englisch spricht, aber so wenig Deutsch, dann wird der Vorsprung eher noch größer werden. Und da müssen wir durch kreative Antworten, sag mal, punkten und nicht dadurch, dass wir Sachen bejammern oder nachmachen. Und da sehe ich momentan mehr interne Probleme im Deutschen Fußballbund, als dass man jetzt mal an Lösungen arbeitet.
Aber Markus, warum? Ich würde gerne zwei Sätze anfügen. Ich weiß es nicht, die Zahlen werden ja sicherlich stimmen, die Pitt da gerade vorgetragen hat, was das Trainingspensum angeht. Ich glaube aber, dass wir auch angefangen haben, leider ein paar falsche Schwerpunkte zu setzen. Damit meine ich in der Nachwuchsförderung. Also mir muss mal einer erzählen, was dieser Käse soll, dass wir 15, 16, 17-Jährige quer durch Europa schicken, die in der Youth League teilnehmen und in der Champions League spielen sollen, statt zur Schule zu gehen. Also da fehlt mir das Verständnis in der Frage. Wir haben mal damals, als ich noch bei der DFL war, eine Analyse durchgeführt. Mal gefragt, ein 17-jähriger U-Nationalspieler, der sich qualifiziert mit seiner Vereinsmannschaft, was der für eine Belastung hat, wie viele Spiele der hat insgesamt. Und die haben wir verglichen mit dem damaligen Kapitän vom FC Bayern, mit Philipp Lahm. Und wir haben festgestellt, die haben ähnlich viele Spiele absolviert, nur der 17-Jährige musste noch nebenbei zur Schule gehen. Und wenn wir jetzt anfangen, ja, 17-Jährige, ich sag mal, drei Tage aus der Schule zu nehmen, dass sie in der Ukraine ein Champions-League-Spiel machen, dann kommen wir vom Weg ab. Also das halte ich für einen falschen Ansatz.
Aber nochmal zum Thema Stars. Warum ist es uns nicht gelungen, oder der Bundesliga, uns ja nicht, aber warum ist der Bundesliga nicht gelungen, zum Beispiel im letzten Sommer so einen wie Cristiano Ronaldo nach Deutschland zu holen? Warum hat das Juventus Turin geschafft und nicht zum Beispiel der FC Bayern?
Wir sind wieder beim Thema Geld. Ein Cristiano Ronaldo geht natürlich nach Turin, wo er das 5., 6., 7-fache verdienen kann als wie in Deutschland. Das ist es so. Ich meine, ich habe jetzt noch keine großen so Sorgen mit England, solange es noch Elfmeterschießen gibt. haben wir immer noch irgendwo Chancen, aber ansonsten wird es eng. Wir haben uns jahrelang darüber definiert, dass wir eine sehr gute Jugendausbildung in Deutschland haben. Die Engländer hatten das nicht, nur die Engländer haben ja aufgeholt. Die Engländer, die Franzosen, wenn man jetzt in die U-Bereiche sieht, die holen im europäischen Fußball die U-Titel, da sind wir nachlässig geworden. Und ich glaube, wir sind auch irgendwann mal in die Phase reingekommen, dass wir alles vereinheitlichen. Ja, Mehmet Scholl hat es mir angesprochen, in ziemlich deftiger Art und Weise, dass unsere Jugendspieler alle die Systeme vorwärts, rückwärts spielen können. Wir haben eines vergessen, der letzte deutsche Außenverteidiger von Weltklasseformat war Philipp Lahm. Und das liegt mittlerweile 10, 15 Jahre her. Seitdem haben wir keinen, zum Beispiel nicht individuell einen deutschen Außenverteidiger entwickelt, der im internationalen Fußball mitspielen kann. Ähnlich kann man es jetzt auf weitere Positionen gehen.
Stürmer zum Beispiel, haben wir ja auch ein Problem.
Ja, ist klar. Früher, ne? Wir müssen, glaube ich, in der Ausbildung ja dahin gehen, der Individualisierung. Wir müssen die Jungs anpacken, wir müssen ihnen nicht 5 Möglichkeiten aufzeigen, wie sie den Ball weiterspielen können. Wir müssen sie in Zweikämpfe wieder reinschicken. Wir müssen schauen, dass neben der Individualität auch die Mentalität wieder stärker wird. Im heutigen Fußball ist Mentalität das A und O. Ja, wir haben jetzt vor kurzem dieses Spiel Bayern gegen Liverpool gesehen. Was mir bei Bayern München gefehlt hat, ist ein Spieler wie Effenberg, wie Van Bommel, wie selbst Arturo Vidal, der auf dem Platz plötzlich dann Lösungen findet.
Die Typen.
Ja, ja, das ist richtig. Und Ottmar Hitzfeld hat damals schon irgendwo gesagt, wenn ich 2 Spieler habe, die annähernd gleich sind, nehme ich immer den mental stärkeren. Und ich glaube, dass das heute im internationalen Fußball unheimlich wichtig ist, Mentalität. Vielleicht sogar ein Stück weiter als wie Talent oder die taktische Ausbildung. Und da müssen wir wieder hinkommen. Da haben wir uns in der Nachwuchsarbeit sind wir zu sehr, ja, sagen wir, in die Vereinheitlichung aller Spiele gekommen.
Ich habe dazu 2 Punkte. Also zum einen würde ich die Frage stellen, wann war es denn schon mal so, dass die großen Stars wirklich alle in der Bundesliga gespielt haben?
Aber wir hatten schon mal eine Zeit, wo wir mehr Stars hatten.
Es war schon mal besser. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt so unbedingt zielführend ist, wenn wir uns an den Stars aufhängen. Also ist das wirklich das, was der deutsche Fußball als Wichtiges nimmt? Also die Frage ist ja immer, was vergleichen wir? Und wir kommen jetzt gerade über die Ebene, die völlig legitim ist, dass wir sagen, ist der deutsche Fußball im europäischen Vergleich in der Spitze? Und da haben wir gerade den aktuellen, momentanen Befund, aktuell nicht. Aber was haben wir denn sonst noch? Es ist ja nicht nur der FC Bayern, es ist nicht nur Borussia Dortmund. Und ich finde, solche Diskussionen führen, da sind sich alle immer ganz schnell einig. Und ich finde, das ist ja auch alles richtig, was hier gesagt wurde. Aber die Frage ist, ist das wirklich das Einzige, was wir wollen? Wollen wir wirklich nur, dass die Top-Mannschaften auch mal die Champions League gewinnen können? Oder ist es uns nicht vielleicht auch wichtig, dass die Bundesliga ein toller Wettbewerb ist? Was ist mit weichen Faktoren wie Fankultur? Ich meine, gerade hier in Dresden kann man ja so ein Argument sehr, sehr einfach machen. Ich weiß nicht, ob die Premier League in allen Dingen so toll ist, wie es immer dargestellt wird. Und natürlich ist es legitim zu sagen, wir wollen als deutsche Mannschaften internationale Wettbewerbe gewinnen. Ich finde, es sollte aber nicht die einzige Perspektive sein, aus der man heraus über solche Themen spricht.
Also da stimmt. Den Applaus hätte ich auch gespendet, der ist verdient, ja, weil ich sehe das tatsächlich so. Ich finde auch, wir müssen uns davon lösen, deswegen habe ich auch eben gesagt, nicht der Premier League hinterher zu hecheln. Wir müssen uns nicht nur über die umsatzstärkste Liga definieren, sondern wir haben vor ein paar Wochen auch mal gesagt, vielleicht können wir ein paar andere Ziele ausgeben. Die sozialste Liga, die fannächste Liga, ja, Themen, die eben letztlich nicht nur in Mark und Pfennig oder in Euro zu bemessen sind, sondern tatsächlich auch zeigen, dass wir was Besonderes sind und wir haben was Besonderes. Und jetzt das über Bord zu schmeißen für einen Champions-League-Titel, da mache ich mal ein Fragezeichen, ob das richtig ist.
Aber Pitt will das der Jugendliche, der die Premier League gerne anschaut, nicht ohne Grund hat sich ja Sky die Übertragungsrechte zurückgeholt, will der das haben oder will der nicht lieber auch Superstars sehen?
Also das eine schließt erstmal das andere nicht aus. Ich glaube, Dynamo Dresden würde schon sehr, sehr viel tun, um irgendwann nochmal einen Titel zu feiern und möchte nicht nur alleine eine schöne Fankultur haben, sondern ich bin ziemlich überzeugt, wenn man mal einen, ich sage jetzt mal, einen DFB-Pokal gewinnt, so wie es Eintracht Frankfurt jetzt geschafft hat, dann mobilisiert das auch eine Fankultur, wie man das jetzt auch bei Eintracht Frankfurt sehen. Man muss ja nur mal schauen, was da los ist bei den Auswärtsspielen in der Europa League. Und natürlich ist es nicht nur so, dass man auf Stars guckt, sondern man schaut auf Spieler, die den Unterschied ausmachen, die dir eben diese 10% mehr in die Mannschaft bringen. Und weil sie das können, werden sie zu Stars. Also es ist ja noch nie gut gegangen, dass man sich einen Star holt und sagt dann, der durch Handauflegen schafft das schon was, sondern dahinter steckt auch immer eine Leistung. Und es ist natürlich bei Schalke, man schaut sich jetzt mal die Situation von Schalke 04 an, die haben über Jahre ihre besten Spieler verloren, die einen Unterschied ausmachen. Wenn die Bundesliga Glück hatte, dann sind sie zu Bayern München gegangen, Neuer und Goretzka. Wenn die Bundesliga Pech hatte, ist der Leroy Sané oder Draxler in England bzw. in Frankreich. Ich würde die gerne bei Schalke 04 sehen, weil ich dann glaube, dass das auch der Bundesliga gut tut. Das sind Stars, die den Unterschied ausmachen können.
Aber der Fan ist trotzdem geblieben. Egal, ob Sané oder wer auch immer da gespielt hat.
Deswegen, aber ich glaube nicht, dass der Fan auf Schalke 04, aber auf Schalke jetzt gerade sehr glücklich ist mit der Situation,
nein, wie sie aber jetzt stattfindet. Das gehört aber auch zum Fansein dazu, dass man mal betrübt ist und enttäuscht ist und verflucht und sich freut. Deswegen sage ich, ich glaube, mir wäre es wichtiger mit meiner Verbundenheit, ich bin Fan von Rot-Weiß Essen, ja, und ich beweine auch jedes Wochenende
bittere Tränen. Regionalliga West.
So.
0-2 gegen Aachen verloren.
Pitt kommt aus Aachen, deswegen diese kleine Bemerkung. Ja. Gratuliere zum Sieg. Nein, aber ich will
verdient, das musst du bitte noch sagen.
Fängst du jetzt in Essen an?
Bitte?
Fängst du in Essen an?
Nein, Quatsch. Nein, ich wollte damit nur sagen, ich glaube, dass der Fan natürlich hat eine Sehnsucht nach großen Spielern und Identifikationsfiguren und das ist auch alles richtig. Aber der Fan bleibt auch Fan, wenn die Karawane weiterzieht und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen.
Hoffentlich.
Ja, Moment, wo? Wo ist der Nachwuchs, der in 10, in 15 Jahren in die Stadien geht? Geh halt mal in eine Schule, Grundschule rein. Wenn die Jungs im Pausenhof spielen, ja, was haben die für Trikots an?
Das
ja?
Mit der Nummer 7.
Zwingen wir sie dazu, ein Ronaldo-Trikot, ein Messi-Trikot zu kaufen oder sich von der Oma schenken zu lassen? Oder schaffen es wir wieder selber, dass wir Identifikation mit deutschen Spielern herbekommen?
Ja, aber da möchte ich mal dazwischen grätschen. Ich glaube, hier in Dresden gelingt uns das sehr gut. Ich glaube, ja. Hier ist der Anteil derjenigen, die in Ronaldo- oder Messi-Trikots, weil einfach diese Fankultur da ist, weil die Leute begeistert sind von dem, was am Wochenende im Stadion passiert, was die aktive Fanszene jedes Wochenende veranstaltet. Geht teilweise auch über Grenzen hinaus, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist doch das, was auch Fußball ausmacht, dieses Erlebnis, dieses Stadionerlebnis. Und das fehlt ja schon bei vielen. Ja, also selbst bei Bayern München, ich bin jetzt neulich beim Champions League, es war schon viel Theater, Publikum.
Ist es ja auch ein Kampf, den kann man ja nur verlieren. Also selbst wenn wir jetzt 7 Messis züchten würden innerhalb der nächsten 3 Jahre, dann würden die alle innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre, einer ist noch bei Bayern und die anderen sind bei irgendwelchen Clubs, die mit 1,2 Milliarden Dollar von irgendeinem katarischen oder anderem Staat finanziert wurden und dann hat der Verein ja wieder nichts gewonnen. Also ich glaube, dieser Kampf, wenn wir uns auf Stars konzentrieren und uns aufs Geld konzentrieren, der ist schon ganz lange verloren und deswegen wäre es jetzt wichtiger, sich auf andere Aspekte zu fokussieren, denn der Bundesliga geht ja jetzt schon einiges flöten.
Dann wollen wir das mal versuchen, auch in dieser Sendung und wir wollen mal gucken und hören, welche Chance hat denn die Bundesliga gegen die Premier League, um zu überleben? Wir haben mal jemanden gefragt, der das Fußballbusiness ganz gut kennt, von außen kritisch draufschaut und zwar den Technologieunternehmer und Investor Sven Schulze.
Ich persönlich glaube, die einzige Option für die Bundesliga, aber genauso für die spanische, italienische, französische Liga ist es, wenn man sich zusammentut. Mir ist transparent, dass es medial ja, sehr kontrovers gesehen wird, aber zum einen reden wir immer über Europa und halten dann dennoch an nationalen Gebilden fest. Und in dem Fall würde ich sagen, der europäische Gedanke ist der eine. Der andere Gedanke ist es, wie kann eigentlich der deutsche Fußball nachhaltig erfolgreich überleben? Und wenn man da an den nationalen Gedanken festhält, dann wird es irgendwann so weit kommen, dass die Premier League-Rechte in Deutschland mehr Einnahmen generieren als die Bundesliga-Rechte.
Habe ich Schulze gesagt? War natürlich Sven Schmidt. Das zur Korrektur. Aber sicherlich etwas übertrieben, Pitt, was er gesagt hat. Aber hat er grundsätzlich recht? Die europäische Super League ist alternativlos. Vielleicht genauso wie die Einführung der Fußball-Bundesliga damals im Jahr 1963 war?
Also man muss jetzt erstmal definieren, was man unter einer Super League versteht.
Es gibt ja jetzt gerade wieder so eine Geschichte, die sich die Fußball-Clubvereinigung ECA und die UEFA überlegt hat ab 2024. Dieses ganz große Ding, also drei Ligensystem mit Auf- und Abstieg, Achter statt Vierergruppen. Vierergruppen gibt es ja gerade in der Champions League. Spiele auch am Wochenende und Spanien, Italien und Frankreich treiben das Ganze wohl massiv voran und gelten da als Befürworter.
So, ob das jetzt Auf- und Abstieg schon gibt, ist ja noch dahingestellt. Aber alles andere gibt es ja schon. Es nennt sich Champions League. Ja?
Super League. Aber die Spiele am Wochenende habe ich jetzt noch nicht.
Viel gefährlicher ist es tatsächlich, wenn es die Pläne wahr werden, dass man die Spiele im Europapokal ans Wochenende legt. Weil das ist ein massiver Eingriff auf die nationalen Wettbewerbe. Das ist tatsächlich ein Traditionsbruch. Es gibt ja schon ein Champions-League-Spiel, das am Wochenende stattfindet, nämlich das Finale. Und man wird das dann plätscherweise dann immer mehr ans Wochenende legen. Warum? Ist halt die beste Sendezeit. Und da sagen die Leute, die halt gerne Geld machen, lieber zeige ich doch Manchester United gegen Paris Saint-Germain am Samstagabend, als dass ich doch SC Freiburg gegen Mainz 05 zeige. Das macht ja gar keinen Sinn von den Leuten, die Geld machen. Das wird kommen, das wird nicht aufzuhalten sein, so wie wir uns wehren. Und wenn man ganz genau hinhört, was Karl-Heinz Rummenigge und Aki Watzke am Sonntag gesagt haben, hat man natürlich gesagt, wir möchten die Bundesliga schützen, es hat eine Tradition. Man hat aber gleichzeitig auch schon zu erkennen gegeben, man kann sich nicht gegen den Stream mehr stellen, man muss einen Kompromiss bereit sein, womöglich gibt es sogar ein paar Kröten, die man schlucken muss und das ist schon ein Vorbau, dass das sowieso kommen wird. Also ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ich finde es schlecht, ich bin auch mit 15:30 groß geworden in der Bundesliga, aber wahrscheinlich wird es eh nicht aufzuhalten sein, das ist die große Entwicklung, die da passieren wird.
Weil Sie Bayern gegen Dortmund gerade angesprochen haben,
Markus. Man sieht ja, wie die Einschaltquoten sind, fantastisch sind, die ist ein Rekord für Sky und es belegt ja nur, dass man große Spiele lieber am Samstag zeigt, als dass man kleine Spiele dann irgendwie durchschleppt.
Aber war dieses Spiel nicht auch deshalb, aber auch aus anderen Gründen Plädoyer dafür, da hat der Erste gegen den Zweiten gespielt und das Ganze ging 5:0 aus, also überschaubar, was die Konkurrenz jetzt betrifft.
Das Hinspiel ist 2:3 ausgegangen, ja. Also
aber sechs, aber Markus, dafür, sechs, ne? Bayern-Titel in Folge, seit 2013 gab es nur einen Meister, das spricht ja auch Bände für die mangelhafte Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga, was den Spitze anbetrifft.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir an der Stelle einfach mal zugestehen, dass es zwei verschiedene Arten Fußball gibt. Und das eine ist der absolute Spitzenfußball, den würde ich als Fernsehfußball bezeichnen. Champions League. Egal, ob die jetzt am Wochenende gespielt wird oder unter der Woche. Das ist nicht mehr das, wo ich meinem Team hinterherreisen kann ohne Probleme. Das ist das, was ich in der Regel am Bildschirm konsumiere und dementsprechend ist es ja auch aufbereitet. Und dann gibt es aber ja auch noch die andere Art des Fußballs, nämlich das ins Stadion zu gehen. Und jetzt ist die Frage, was kann mir diese Art des Fußballerlebnisses noch bieten? Und da haben wir eben mit dem Fußball ein Phänomen, was zumindest aktuell immer noch mit das einzige gesellschaftliche Phänomen ist, wo sich mal zigtausende unterschiedlichster Schichten an einem Ort treffen, um einem gemeinsamen Interesse nachzugehen. Und ich glaube, diesen Vorteil sollte der Fußball mehr ausspielen, denn gegen den Fernsehfußball, gegen die absolute Spitze, da kommst du doch nicht an. Und das geht uns doch auch so, wenn Cristiano Ronaldo mit Fallrückzieher ein sensationelles Tor macht, ja, das gucken wir uns doch auch gerne an. Und damit können wir doch auch nicht in Konkurrenz treten. Und natürlich hat es da dann immer das Spiel Mainz 05 gegen Hannover 96 schwer. Deswegen müssen sich diese Vereine fragen, was können wir darüber hinaus bieten? Und ich glaube, das hat viel mit dem Stadionerlebnis zu tun. Da ist allerdings dann schon die Kröte zu schlucken, dass das Geld aktuell übers Fernsehen verdient wird. Und das ist natürlich die Problematik.
Max hat es jetzt angesprochen, es gibt unterschiedliche Formen. Aber ich will noch mal auf die Konkurrenzfähigkeit zu sprechen kommen. Also Sepp Herberger, der gute alte Bundestrainer, hat mal gesagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. In der Spitze wissen wir aktuell, also seit 2013 gab es nur einen Meister mit dem FC Bayern. Überhaupt gab es in diesem Jahrzehnt nur zwei Meister, deutsche Meister mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern. In den vergangenen Jahrzehnten war das immer anders. Da konnten vier oder fünf Mannschaften, wir sehen es ja auch gerade in der Grafik, mal die deutsche Meisterschaft mindestens einmal erringen. Aber ich finde, das trifft ja eben nicht nur für die Bundesliga zu. In Italien, in Frankreich haben wir dasselbe Phänomen und teilweise eben auch in der zweiten Bundesliga. Michael, erinnere dich, vor zwei Jahren die Absteiger Stuttgart und Hannover, die waren damit auch wieder die Aufsteiger. Und in dieser Saison ist es ja ähnlich. Also die Spanne geht da auch auseinander.
Ja, da müssen wir uns ganz große Gedanken machen. Da muss man nicht drum herum reden. Es gibt im Fußball Verteilungskämpfe. Ja? Die gibt es national, ja, zwischen innerhalb der zweiten Liga, innerhalb der ersten Liga. Die gibt es international. Ja, auch Bayern München hat den Verteilungskampf, den sie mit Real Madrid und wem auch immer um den Marketingpool der Champions League führen. Und wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass wir wieder die Gelder gerechter verteilen, dass wir wieder mehr Wettbewerb bekommen. Es war doch so, dass der Absteiger das doppelte Mal bekommen hat. Ja, Stuttgart, Hannover haben damals in unserem, nach dem Wiederaufstieg 12 Millionen bekommen. Ja, wir hatten 5,5. Jetzt kriegen wir 8. Der HSV kriegt 20 und schafft es vielleicht trotzdem nicht, was ich sehr schön finden würde. Und der erste FC Köln. Und der erste FC Köln, der erste FC Köln kriegt 24 Millionen. Ja, in der Bundesliga ist es ähnlich. Ja, natürlich kann man immer diesen Verteilungskampf immer weiterführen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch für die Zuschauer, für die Fans, dass es wieder interessanter wird, dass man das gleich verteilt und dass wirklich gute Arbeit, ja, die Vereine machen, nachhaltig über mehrere Jahre wieder mehr belohnt wird.
Ich will ja den Sozialismus auch nicht wieder einführen, aber wie kann man es denn gerechter machen, gerechter gestalten, dass wieder der Sport im Vordergrund steht, Andreas, und nicht nur immer das Geld? Oder ist das illusorisch im Jahr 2019?
Ja, also wir dürfen jetzt auch nicht zu gefühlsduselig werden in der Frage. Es gibt schon eine Korrelation zwischen Mitteleinsatz und dem sportlichen Erfolg. Das ist nun mal so. Das ist in Dresden nicht anders wie in München oder auf St. Pauli. Aber mir ist eines wichtig, die Lösung oder die Möglichkeiten, was wir dagegen tun können, da entzündet sich ja auch, ich sag mal, so eine Art Glaubenskrieg, nämlich die Frage an 50+1, wenn ich das an der Stelle sagen kann.
Dazu kommen wir gleich.
Klar, aber weil das ja am Ende immer, uns wird ja immer das Märchen vorgegaukelt, es muss nur die Regel fallen und dann fließen sofort Milch und Honig und dann haben wir Wettbewerbsfähigkeit und alles wird gut. Das ist natürlich deshalb ausgemachter Käse, weil einen Wettstreit gegen Oligarchen, Staatsfonds und chinesische Konglomerate kann man nicht gewinnen, wenn man wirtschaftlich vernünftig denkt und handelt. Das heißt also, auch Ronaldo würde, Bayern München könnte den bezahlen, ja, wenn sie wollten, und wenn, sie könnten sagen, wir nehmen den Ronaldo für 250 Millionen, dann würde der Katari aber sagen, dann bezahle ich 300 Millionen. Also diesen Wettstreit kann man, wenn man wirtschaftlich vernünftig denkt, niemals gewinnen. Und deswegen müssen wir mit dem Märchen aufhören, den Leuten zu suggerieren, wir haben morgen sportlichen Erfolg, nur diese schlechte Regel hindert uns daran.
50+1. Das ist ja der Ansatz. Investoren, so die Theorie, könnten den gegenwärtigen wirtschaftlichen Unterschied einebnen und damit wieder für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen. Also lasst uns einfach diese 50+1 Regel kippen. Bevor wir darüber diskutieren, mal ganz kurz erklärt, was ist 50+1 überhaupt?
22 Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga haben ihre Profiabteilungen ausgegliedert, zum Beispiel in Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das dürfen sie laut DFB-Satzung auch, solange sie in diesen ausgegliederten Profiabteilungen das Sagen haben. Das heißt, sie müssen mehr als die Hälfte der Stimmanteile am Unternehmen behalten. Also mindestens 50% der Stimmanteile plus einen weiteren Stimmanteil. Eine Ausnahmeregel existiert dabei für Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Diese Ausnahmeregelung für langjährige Förderer steht aber auch in der Kritik.
Andreas, Sie machen sich seit Jahren für den Fortbestand der 50+1-Regel stark, haben auch im letzten Jahr bei der DFL-Sitzung in Frankfurt dafür gekämpft, den Antrag gestellt, dass die Regel nicht in ihrer Substanz hinterfragt wird, bekamen dafür dann auch die Mehrheit. Warum ist Ihnen das Ganze mit der 50+1-Regel so wichtig?
Also den Kampf
den Kampf kämpfen wir ja zum Glück nicht alleine. Ich glaube, man muss ein wenig in die Historie schauen, um das verstehen zu können. Wir haben eine andere Kultur und das heißt ganz konkret, du hast es eben gesagt, 1963, als die Bundesliga gegründet wurde, hatten wir 16 EVs. Das heißt, es gab 16 Vereine und jeder Bundesliga-Verein gehörte einem mitgliedergeführten Verein. Das hat sich entwickelt, wir haben es gerade in der Grafik gesehen und es sind andere Gesellschaften dazugekommen, weil man Anteile verkauft hat. Aber das, wir haben eine Vereinskultur und wo gibt es das noch, diese Bindung? Und ich halte es deshalb für wichtig, dass am Ende, ich sag mal, diese emotionale Entfremdung, die er eingesetzt hat in vielen Bereichen in der Gesellschaft, fangen wir an auch bei unseren Themen wie im Fußball den Stadionnamen. Ja? Früher gab es eben die Namen, haben die Stadien nach den regionalen Gesichtspunkten. Da gab es das Neckarstadion, das Rheinstadion, das Müngersdorfer Stadion.
In Dresden gibt es das jetzt wieder, Gott sei Dank.
Das Dreisamstadion, das genau so. Und das hat sich, da hat man ein Stück Heimat gedanklich, jetzt werde ich doch gefühlsduselig, weggenommen. Diesen Ort ist heute schon verkauft worden in allen Abführungen durch den Stadionnamen. Das heißt, es wird immer weniger an Bindung, an emotionaler Bindung. Und wenn man jetzt diese Klammer noch löst, indem man sagt, weißt du was, Entscheidungen in meinem Verein trifft also nicht mehr die Mitgliedschaft und ich kann mal den Born am Arm packen, wenn mir bei der Mitgliederversammlung was nicht gefällt und kann sagen, hör mal, sondern es werden Entscheidungen ausgegliedert in irgendwelche Prozesse weit weg und es ist kein Gesicht mehr da, es ist keine Möglichkeit mehr da, Mitbestimmung und Teilhabe zu haben, dann geht etwas verloren, weil man am Ende das Gefühl hat, das ist ja gar nicht mehr mein Club, was da passiert. Und das ist eine Gefahr, die wir sehen, wo wir letztlich uns immer weiter entfernen, was wir ohnehin schon tun in einigen Bereichen und deshalb kämpfen wir dafür, weil wir einfach glauben, dass die Kultur in unserem Lande, was den Fußball angeht, genau so gewachsen ist und am Ende auch erfolgreich ist.
Markus, in München sieht man das etwas differenzierter. Die Bayern gehören in Form von Karl-Heinz Rummenigge eher zu den Gegnern der Regel, wollten das lieber jedem Club selbst überlassen, wie man damit umgeht. Wie sehen Sie diese 50+1-Regel?
Also auch wenn ich aus München komme, ich persönlich gebe dem Andreas Rettig absolut recht. Es ist ein hohes Gut, wenn die Mitgliedschaft, wenn die Fans ihren Club selber sehen. Ich kann mich gut erinnern, als er mit Uli Hoeneß mal in seinem Büro stand, beim Fenster runtergesehen hat und sagte, schau doch mal dieses Gelände an. Und das höchste Gut, das wir haben, es gehört alles uns. Niemand anders bestimmt mit, wo wir Plätze machen. Niemand anders bestimmt, was wir hier zu tun haben. Uli Hoeneß weiß, dass das ein unheimlich hohes Gut ist, diese Eigenständigkeit. Karl-Heinz Rummenigge ist vielleicht der global Denkendere, der natürlich permanent in der Konkurrenzsituation mit Paris, mit Man City steht und versucht eher diesen Wettkampf zu gewinnen oder sich da den anderen wieder anzunähern. Ich muss sagen, ich bin vielleicht jetzt auch schon inzwischen Romantiker geworden. Ja, es ist schön, wenn Dynamo Dresden hier ihre eigene Fankultur hat. Ich kann mich gut erinnern, wir haben mal Champions League Halbfinale in Manchester United gespielt. Wir sind auf den Platz rausgegangen und die Spieler sagen, was ist denn hier los? Auf der ganzen Tribüne grüne Fahnen. Was hat grün mit Manchester United zu tun? Wir haben es uns dann erklären lassen, dass sie sagen, dass uns die Leute erklärt haben, grün war die Farbe, als Manchester United gegründet wurde. Und die grünen Fahnen sind ein Protest gegen die Familie Glazer, die diesen Verein übernommen hat und wo die Fans sagen, wir haben mit diesem Verein nichts mehr zu tun. Der Amerikaner bestimmt, was hier bei uns passiert, nicht wie wir selber. Und wenn er irgendwann mal seine Lust an diesem Spielzeug verloren hat, dann verkauft er uns weiter an den nächsten Chinesen oder an irgendeinen Oligarchen. Und ich glaube, Freiheit und Unabhängigkeit wissen wir aus unserem eigenen Leben, aber ist im Fußball nichts anders, ist das höchste Gut, das wir haben. Und ich persönlich bin für 50+1, weil wir das beibehalten müssen, aber verstehe natürlich, wenn jemand anders im internationalen Wettbewerb und Konkurrenzkampf steht, dass man sich darüber Gedanken macht oder vielleicht auch mit dem Argument kommt und sagt, ja, lass die Leute doch bitte selber entscheiden, wie sie es haben möchten.
Sind das die Argumente, die Markus Hörwig jetzt auch dargelegt hat, die für Dynamo Dresden zutreffen, auch weil man natürlich ein geläutertes Kind aus der Vergangenheit ist? Ich erinnere nur an den Anfang der 90er Jahre, wo es ja hier auch Investoren, sogenannte Investoren gab, dass man gesagt hat, nee, 50 plus 1, das ist für uns kein Grund zur Diskussion.
Nein, absolut nicht. Und ich bin auch sehr froh, dass Andreas das damals angestoßen hat. Und da sind wir auch sehr froh drüber, dass das so ausgegangen ist. Und da kämpfen wir auch weiterhin für, wenn es da auch in der DFL schon wieder die eine oder andere Bestrebung gibt. Aber ich will noch was dazu sagen, dieses Investorengeplapper, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Vereine dann automatisch ganz anders finanziert werden. Ja, natürlich guckt der Investor auch nach Bayern München. Ja, Bayern München wird immer der Verein sein, der auch für Investoren am interessantesten ist. Und ich glaube nicht, dass das andere Vereine dadurch aufholen, dass sie selber Investoren reinholen. Ja, weil der Investor bei Bayern München wird immer mehr Geld geben. Von daher ist das nicht unser Weg. Und ich glaube, jetzt Mitglieder geführter Traditionsverein haben in den letzten Jahren auch wirtschaftlich sehr, sehr positive Schritte gemacht, ohne Investoren. Wir machen seit 9 Jahren Gewinne, haben uns nachhaltig entwickelt und das muss auch in Zukunft unser Weg sein. Und was Markus angesprochen hat, diese Unabhängigkeit, das ist ein ganz, ganz hohes Gut und das steht für uns, für unsere Mitglieder und da werden wir auch keinen Deut von abweichen.
Aber es gibt natürlich den Umkehrschluss, die Leute, die sagen, 50 plus 1 ist was für Traditionalisten und für die Ewiggestrigen.
Ja, das sind natürlich vor allem Investoren, die das sagen, die sich dann auch in ihrer Freiheit beraubt sehen. Ja, das kann man so sehen. Das ist ja auch ein romantisches Bild, dem wir ja alle hier scheinbar in der Runde anhängen. Aber es ist, dann
bitte,
darfst du gleich
als bitte,
nächstes also das Rede machen. Aber die Frage ist halt schon, also es gibt ja 2 Motivationen für Investoren einzusteigen in den Fußball. Und die erste ist, ich bin sehr, sehr reich und es ist für mich eine nette Möglichkeit, noch irgendwie Geld auszugeben, was ich so über habe. Und das zweite ist Rendite. Und wenn wir mal einfach anerkennen, dass der Fußball sich zu einem par excellence Beispiel für Kapitalismus und vielleicht auch fehlgeleiteten Kapitalismus zeigt, dann möchte ich einfach mal die Frage stellen, wo ist denn irgendwann mal was auf der Welt besser geworden, wenn man dem Kapitalismus Tor und Tür öffnet? Das sehe ich einfach nicht und du darfst mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Ich glaube an den mündigen Bürger,
also
der
Mitglied
bei einem Fußballverein ist, der entscheiden kann, was ist für meinen Verein das Beste. Wenn also die meisten sagen, wir sind für 50 plus 1, wir möchten keine Investoren haben, dann kann man diese Regel ja fallen lassen, dann wird ja erstmal nichts passieren. Wenn aber ein Verein sagt, ich habe einen Standortnachteil, weil ich habe so wenig DAX-Unternehmen in meiner Stadt, ich muss andere Formen der Refinanzierung herstellen, weil ich möchte Profifußball anbieten in meiner Stadt, dann kann er ja die Möglichkeit haben, das zu entscheiden. Und man sollte da die Mitglieder auch nicht unterschätzen. Man sieht am Beispiel Hannover 96, wie die Mitglieder dem Bestreben eines Einzelnen doch Einhalt geboten haben, notfalls auch juristisch. Und dann sieht man schon mal, wie so ein Verein dann auch reagieren kann. Wenn aber sich ein Verein entscheidet, sagen, ich möchte gerne Investoren zulassen, wohl wissen, dass man auch ein Risiko eingeht, ja, dann gehört auch zu diesem Risiko, dass man scheitert. Dann ist es aber immer noch die Entscheidung der Mitglieder zu sagen, ich öffne mich. Von oben herab zu sagen, ihr dürft aber nicht, weil wir wissen es besser als du, ist für mich nicht die Form, sag mal, des Miteinanders. Ja? Und zur Kapitalismusfrage, dass du heute hier so frei denken kannst, ist auch ein Resultat des Kapitalismus. Wir haben halt nicht den zügellosen Manchester-Kapitalismus, was gut zum Fußball, sondern immer noch eine soziale Marktwirtschaft, was auch eine Form des Kapitalismus ist. Das heißt, unser Wohlstand, den wir immer noch in Deutschland haben, haben wir auch dieser Form des Kapitalismus zu verdanken. Deswegen brauchen wir jetzt nicht kapitalismusfeindlich zu sein, nur weil es auch Schattenseiten gibt, dass man ein Risiko dann da eingeht.
Zwei Bemerkungen dazu. Dem Grunde nach, finde ich, sollten wir nicht mit dem Finger auf Investoren zeigen. Ja, das ist auch unsere Devise, weil ich auch am Ende auch sage, bringt alle schön eure Kohle ins Land, ja, und investiert. Aber mir fehlt, ich sag mal, ja, die Überzeugung, dass am Ende es besser wird, wenn wir den Schlüssel abgeben müssen an den Investor, der morgen, wie gesagt, den Verein kauft. Weil wenn er am Ende eine Liebe und Leidenschaft zu dem Club hätte, dann kann er ja heute schon investieren, nämlich bis zu 49,9% der Stimmrechtsanteile oder sogar fast 100% der Kapitalrechtsanteile. Das heißt, also die Motivation erschließt sich mir nicht, wenn er wirklich eine Liebe und Leidenschaft zum Fußball hat, dann kann er ja heute schon investieren. Oder hat er eine Renditeaussicht und sagt, ich will nur dann investieren, wenn ich wenn mir der Laden auch gehört. Das ist das eine. Und das zweite ist in dem Zusammenhang, ich finde nicht, wir müssen nicht alle Investoren geißeln. Ich sage das auch, auch wenn das in der Fanszene vielleicht hier und auch bei uns und woanders nicht gerne oder gut ankommt. Aber ich habe ganz großen Respekt vor den Leistungen von Herrn Hopp, ja, weil er am Ende sein privat versteuertes Geld in einem altruistischen Ansatz in einen Club gesteckt hat, wo er auch eine glaubwürdige Beziehung zu hat, weil er aus der Region kommt. Er hat in Infrastruktur investiert, in Nachwuchsförderung und. Und nicht wie andere, die dafür vielleicht Pillen oder Autos verkaufen wollen oder Brausetabletten oder weiß der Kuckuck was. Das heißt, das ist ein anderer Ansatz. Und deswegen sage ich in der Frage, muss man das unterscheiden? Ja, welche Motivation hat der jeweilige Investor? Das ist das der eine Punkt. Und die Rechnung, Pitt, geht nicht auf zu sagen, wir haben mündige Leute in den Vereinen, weil ich sage dir, was passieren wird. Wenn die Dominosteine fallen und der erste fällt, ja, und es wird am Ende die Schleuse geöffnet und sagen, jeder kann selbst entscheiden, dann wird ein Rattenrennen anfangen. Das heißt, die Vereine werden dazu getrieben, genau dann, um am Ende auf dieser Ebene auch mithalten zu können, letztlich genau dieses Kapital sich auch beschaffen zu müssen. Und dann geht was kaputt. Das ist das Problem.
Bevor ich über die Brause nachdenke und welcher Verein gemeint werden sein könnte. Noch ganz kurz, was ist denn die Daseinsberechtigung für einen mitgliedergeführten Verein, der noch nicht mal ausgegliedert hat, also der jetzt gar keine Gesellschaftsanteile hat? Was ist denn künftig deren Alleinstellungsmerkmal, also das Alleinstellungsmerkmal zum Beispiel vom FC St. Pauli oder von Dynamo Dresden?
Also es geht uns nicht darum, ein Alleinstellungsmerkmal zu...
Aber man muss ja eine Daseinsberechtigung haben, künftig.
Ja gut, aber die haben wir ja heute auch schon. Also wir fühlen uns ja nicht irgendwo ausgeschlossen. Ich sag mal, jeder kann ja seinen Weg gehen. Und der eine oder andere, wir kommen ja nicht auf die Idee und machen jetzt unserem Nachbarverein aus der Stadt Vorgaben oder Empfehlungen, wie sie ihren Verein zu führen haben. Sie haben ja auch gedacht, nach der Ausgliederung, jetzt wird alles gut, jetzt fließen die kühne Millionen und alles wird prima. Man hat ja auch gesehen, wozu das führt. Auch in einem Verein, in welcher Zerreißprobe letztlich ich sag mal, eine Mitgliedschaft kommt in der Frage, und man hat gesehen, dass dieser Weg ja nicht richtig zum Erfolg führt. Ich finde nicht, dass wir Empfehlungen auszusprechen haben, wie jeder Verein seinen Weg geht. Ich kann nur sagen, für unseren Verein ist das der Weg, weil wir genau das wollen, Teilhabe, Mitbestimmung und gemeinsam entwickeln. Wir haben nicht 9-mal in Folge wie ihr, gratuliere dazu, Gewinn ausgewiesen, sondern nur 8-mal in Folge Gewinn ausgewiesen. Aber auch das zeigt ja, dass man mit einem Weg der wirtschaftlichen Vernunft und der kleinen Schritte durchaus auf lange Sicht auch Erfolg haben kann. Und ich sag mal, wir hatten das alles schon gehabt. Ich erinnere, es sind ja ein paar ältere Damen nicht, aber Herren da. Ne?
Wir haben auch Damen.
Ja, Damen sind ja alle jung. Sie sind ja, ich sehe ja keine Älteren hier. Ne? Also deswegen habe ich gesagt, keine Älteren. Aber wir hatten ja das schon mal gehabt in einer Zeit, als wir ja, sogenannte Investoren hatten. Die hießen nur anders früher, nämlich Klaus Steilmann in Wattenscheid, ja, oder Dünnwald Metzler in Stuttgarter Kickers oder Schöngen Löhring in Fortuna Köln. Also wir hatten ja diese... Was ist dann passiert? In dem Moment, wo letztlich auch das Unternehmen des jeweiligen Sponsors in Schieflage geraten ist, musste der Stecker gezogen werden, und dann hat diese wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens dazu geführt, dass der Verein in den Abgrund gestürzt war. Wollen wir sowas?
Das ist die Frage. Was will Dynamo Dresden? Dynamo Dresden, mitgliedergeführter Verein. Eine Ausgliederung steht momentan nicht zur Debatte. Man versucht ja immer auch ein bisschen, möglicherweise vielleicht auch was vom US-Sport zu adaptieren für die Zukunft. Das Football-Team der Green Bay Packers, die sind das einzige Team im US-Sport, das nicht Eigentum eines einzelnen Investors oder Besitzers ist, sondern den mehr als 350.000 Anteilseignern gehört. Könnte das eine Möglichkeit für die Zukunft sein, für die fernere Zukunft, oder ist das verwegen, an sowas zu denken, Michael?
Muss ich ehrlich gestehen, dass wir uns damit noch nicht beschäftigt haben, aber das ist mit Sicherheit, wir sind momentan in sehr intensiven Diskussionen mit unserer Mitgliedschaft, wie der Weg aussehen wird, und das werden letztendlich unsere Mitglieder auch entscheiden, da werden wir unsere Mitglieder beteiligen, und ich glaube, wir sind dank der Mitgliedschaft erst dahin gekommen. Ja? Ich darf nur daran erinnern, an die Sonderumlagen, wo die Mitglieder 2-mal in Folge einen doppelten Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Ja? Ich habe das mal Aki Watzke erzählt, er sagt, wenn ich das auf der Sitzung in der Mitgliederversammlung in Dortmund beantragt hätte, hätte ich sofort gehen können. Das war bei Dynamo Dresden möglich und ich glaube, der Weg war in den letzten Jahren sehr, sehr positiv. Klar wünschen wir uns noch mehr sportlichen Erfolg, aber ich glaube, man muss auch sich die Zeit geben, Dinge nachhaltig zu entwickeln. Und wir haben uns mit Sicherheit auch wirtschaftlich vielen Dingen angenähert. Natürlich, und ich habe es vorhin schon angesprochen, spielt die Fernsehgeldverteilung noch eine entscheidende Rolle. Aber mit jedem Jahr, wo wir es schaffen, in der zweiten Liga zu bleiben, nähern wir uns da an. Und natürlich müssen wir auch Nischen finden. Ja, wir haben ein tolles Projekt mit den Tschechen gemacht im Jugendbereich, ja, wo wir im Grunde genommen auch andere Wege gehen. Und beispielsweise in SC Freiburg hat auch gezeigt, ja, dass es möglich ist, ja, wenn man bedenkt, mittlerweile macht Freiburg 100 Millionen Umsatz. Ja, die haben ein tolles Konzept, die haben ein tolles Jugendkonzept und das kann auch ein möglicher Weg von Dynamo Dresden sein. Aber wie schon gesagt, letztendlich werden es die Mitglieder entscheiden.
Und das Thema mitgliedergeführter Verein steht übrigens im Mittelpunkt beim dritten Traditionstag. Den wird es rund um das Spiel gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag geben. Und da wird es zahlreiche Aktionen, Informationen geben zum Thema mitgliedergeführter Verein. Und wir haben mal einen zur Zukunft von Dynamo Dresden gefragt, der vor kurzem unter die Buchautoren gegangen ist. Stefan Lehmann, Dynamos ehemaliger Capo. Sein Werk heißt Capo, meine Stimme für Dynamo Dresden. Vision Dynamo Dresden.
Es ist ein riesengroßes Gelände, wo alle Sportarten beheimatet sind. Es wurde gerade ein etwas größeres Hotel gebaut, wo oben drauf so ein riesengroßes Dynamo-Logo drauf ist, was halt gerade fertiggestellt worden ist und wo halt Mannschaften übernachten können, halt, die jetzt gegen Dynamo spielen, lass es Hockey sein oder irgendwas anderes. Aber lieber dieses große Gelände, so diese Vision, eher vielleicht nicht mehr so ganz auf den Fußball gerichtet, so Fußball schon als Aushängeschild, aber trotzdem ganz viele Vereine beheimatet, in diesen Verein integriert und schon einen großen Breitensportverein aufgebaut, der halt auch, ja, so ein großes Ansehen in der Stadt hat, wo die Stadt mit drin verwurzelt ist, was halt auch so ein bisschen diese ganze Stadt Dresden und diese Region drumherum so ein bisschen zusammenführt alles und wo man halt schon so ein bisschen sagt, okay, geil, ich wäre Mitglied bei Dynamo, weil die haben dort so viele geile Möglichkeiten und das spricht mich so viele Sachen an, ich spiele gern Basketball und da gehe ich lieber dorthin und so, anstatt irgendwie, ja, das irgendwie finde ich sowas cooler, irgendwie so einen großen, geilen Verein, wo ganz viele Leute aus ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten irgendwie zusammen sind und irgendwie ja, so dieses Zusammenleben haben, diese Solidarität vielleicht auch untereinander, wenn es eben schlecht geht und so, dass man da irgendwie sich gegenseitig hilft und finde ich irgendwie cooler als irgendwas, was nie greifbar ist. Ein goldenes Steg für 1200 Glocken. Da würde ich, was soll die Scheiße? Also ganz ehrlich, keine Ahnung, nervt mich sowas. Also wirklich.
Stefan Lehmann oder Lemi.
Jens.
Wie siehst du?
Ich möchte hier echt mal was sagen, weil ich habe jetzt im Hintergrund das Stadion gesehen. Also unfassbar, was dieser Verein hier aufgebaut hat. Ich bin, das werden die wenigsten hier wissen, kurz nach der Wende habe ich in Halle gearbeitet, war deswegen viel in Dresden. Und ich kenne noch das alte Rudolf-Habig-Stadion, wo ich dann Glück hatte, wenn ich dann mal auf der Pressetribüne war und habe mir den Fuß nicht verknackst, weil draußen alle Platten dann locker waren. Und wenn es geregnet hat, dann lief dann die Suppe wirklich dann in den Computer dann hinein. Fantastisch. Also ich wollte einfach nur bei der Gelegenheit mal groß werden. Also Kompliment, was ihr hier aufgebaut habt. Das sieht einfach fantastisch aus, dieses Stadion. Ich wollte das einmal nur mal so loswerden. Also wirklich toll.
Und Lemi oder Stefan Lehmann, was sagst du zu seiner Darbietung oder zu seiner Vision?
Ja, ich habe das auch im Buch schon gelesen. Ja, hat was, aber auf der anderen Seite vernachlässigt er so ein bisschen die anderen Dresdner Vereine, mit denen wir eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Der Dresdner Spitzensport arbeitet sehr gut zusammen und die machen, glaube ich, auch alle eine sehr, sehr gute Arbeit. Und zum anderen, also als ich das im Buch gelesen habe, Schwimmhalle, Boxhalle, da sind mir als kaufmännischer Geschäftsführer immer so die Zahlen durch. Kostet 1 Million, kostet 2 Millionen, kostet noch 5 Millionen.
Hört sich also, einem Gewinn an.
Das hört sich dann, die Frage ist, ob wir dann auch noch das nötige Geld haben und Fußball, ja, es geht auch um Geld, um Fußballsport zu finanzieren. Ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz die richtige Idee.
Okay, wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Auf jeden Fall eine Idee ist sicherlich, was er auch gesagt hat, auf den eigenen Nachwuchs setzen, auf die Wirtschaft hier, den Wirtschaftsstandort Sachsen, vielleicht mehr auf Sachsen als auf China setzen.
Ja, das ist natürlich absolut klar. Und ich glaube, gerade im Nachwuchsbereich, ich sag mal, wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass wir mit 3 Sternen zertifiziert sind, ja? Und natürlich müssen wir noch mehr in den Nachwuchs investieren. Wir haben jetzt gerade die Budgetplanung für die neue Saison, da haben wir für den Nachwuchs wieder 28% mehr, was wir im kommenden Jahr für den Nachwuchs ausgeben. Und ich glaube, das ist der richtige Weg für uns. Das ist die Nische, die wir füllen müssen. Und in dem einen oder anderen müssen wir auch im Scouting halt noch andere Wege gehen, vielleicht mal in Regionen gucken, wo andere noch nicht so gucken. Und ich glaube schon, dass wir dann konkurrenzfähig sind.
Ich hatte den Eindruck, dass er doch eher ein Plädoyer war für die Errichtung eines neuen Steakhouses. Oder hatte ich das falsch verstanden?
Mal schauen. Wir haben jetzt ein bisschen über die Vereine gesprochen. Was ist denn eigentlich, Pitt, mit dem Verband, mit dem DFB? Da ist letzte Woche Dienstag die Uhr von Reinhard Grindel abgelaufen.
Die Luxusodi.
Er ist der dritte Präsident innerhalb von 7 Jahren mit Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, der gehen musste. Man hat teilweise den Eindruck, also der DFB agiert in Strukturen, die, ich sag's mal vorsichtig, leicht angestaubt sind und weniger zukunftsorientiert.
Es gibt da 2 Ebenen. Das eine ist natürlich die persönliche Ebene. Herr Grindel war einfach in diesem Amt überfordert und der falsche Mann. Da ist es völlig egal, welche Strukturen da sind. Das wäre immer schief gegangen, ne? Egal wie dieser Verband aufgebaut wäre. Das hat etwas mit persönlichen Defiziten zu tun und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es so ist. Das andere ist, dass natürlich so ein Verband wie der DFB einen Spagat machen muss. Zum einen ist dieses riesengroße Amateurlager, das man genauso unter den Schirm bringen muss wie den Profifußball. Und der DFB hat bisher noch keine Vision entwickelt, wo eigentlich die Gewichtung liegen soll. Soll der DFB die Aufgabe haben, die 7 Millionen Mitglieder nur zu organisieren? Dann sieht der Verband ja ganz anders aus, als wenn man sagt, nein, wir bekennen uns zum Leistungsprinzip und müssen alles tun, um mit der Nationalmannschaft möglichst viele Titel zu gewinnen und dann eine Vorbildfunktion für die Jugendlichen aufzubauen. Und ich glaube, man hat das jetzt begriffen. Rainer Koch und Reinhard Rauball sind dabei, erstmal eine Struktur, die dem gerecht wird, zu ersinnen und abzustimmen, um anschließend erst die Personalfrage zu klären, wer könnte der Mann sein, der diese Aufgabe, die daraus resultiert, dann auch richtigerweise und besser als der Vorgänger erfüllen kann. Bisher war es immer umgekehrt. Man hat erstmal einen gesucht, der bereit war dazu. Letztes Mal gab es nur einen, der verfügbar war. Und dann wollte der halt seine Struktur so bauen, dass er da irgendwie durchkommt. Und das funktioniert eben nicht so, ne? Insofern ist da jetzt ein riesengroßer Umbruch im Gange. Und ich weiß noch nicht, wo das enden wird. Aber unbestritten ist, dass der überfällig ist, dieser Umbruch.
Sie hätten doch ab Herbstzeit. Aber mal unabhängig davon, wer es wird, der Verband hat ja große Aufgaben, also auch in der nahen Zukunft, wenn wir nur allein an die Regionalliga-Reform denken, an den Neubau der Akademie, aber vor allem natürlich auch an die Europameisterschaft im eigenen Land im Jahr 2024.
Also ich habe ganz wenige Stärken, aber eine Stärke ist zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann.
Aber die Aufgaben sind trotzdem da, unabhängig von Ihrer Person.
Also doch Rot-Weiß essen.
Mal unabhängig davon, wer das dann beim DFB wird, er hat viele Aufgaben zu tun, aber DFB-Skandal, Transfers in Höhe von 220 Millionen Euro, Investoren, wir haben gerade schon drüber geredet, im Fußball, aufgeblähte Wettbewerbe, jetzt kommt eine Club-WM ab 2021, die Fußball-WM wird bald mit 48 Teams gespielt. Spüren Sie das auch oder geht es nur mir manchmal so, dass es eine Art Entfremdung gibt vom Fußball? Markus.
Achso, okay.
Ja, Sie haben ja, die gute alte Zeit, von der wir manchmal reden, auch noch miterlebt.
Ja, es war eine schöne Zeit. Man muss sich aufpassen, dass man nicht in Nostalgie schwelgt. Natürlich muss sich alles weiterentwickeln, aber Ich glaube, mit dem Schuss Tradition, mit dem Schuss Geschichte, mit dem Schuss gewisser Demut würde sich der Fußball sehr gut tun. Ich bin immer dafür gewesen, dass man vielleicht auch mal den Mut aufbringt, 1-2 Jahre innezuhalten und vielleicht diejenigen, für die wir eigentlich da sind, nämlich die Fans, die Leute, die ins Stadion kommen, die Fans, die diesen Verein, ihren Verein lieben, dass man die mal für eine gewisse Zeit mehr in den Mittelpunkt stellt. Denn wir hecheln im Prinzip wie im Monopoly-Spiel. Ja, alle eigentlich dem Mammon hinterher, die Engländer.
Der Schloss alle.
Ja, klar. Die Engländer rennen uns voraus, wir rennen ihnen hinterher. Wir haben es bewiesen, dass man mit einer gewissen Kreativität den anderen voraus eilen kann für eine gewisse Zeit. Die anderen schauen natürlich auch dann über die Landesgrenze hinaus, sehen, Mensch, die sind da und da besser, da müssen wir uns irgendwo anpassen. Nur es hindert einen nichts daran, nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Wer das Geld nicht in der Tasche hat, muss kreativ sein, vielleicht auf irgendwelchen anderen Gebieten herzuholen. Ja. Bayern München, kann ich sagen, war im Merchandising, war in der Sponsorensuche über Jahre hinweg besser als wie die Engländer. Weil die haben gesagt, wir kriegen es vom Fernsehen her, was müssen wir uns da groß bemühen? Also ist man hergegangen und hat auf anderen Wegen das gesucht. Fußball wird immer eines der wichtigsten sein, was wir in unserer Gesellschaft haben. Denn der Fußball bietet etwas, was niemand anders auf dieser Welt bieten kann, nämlich Emotionen. Fußball bringt euch in Dresden, bringt in Sandhausen, bringt in Manchester City die Menschen dazu, zusammenzukommen. Sie gehen in ein Stadion und wissen, in Manchester weiß man jetzt vielleicht ein bisschen ein Stück mehr, dass wir heute gewinnen werden, aber es ist nicht sicher. Und du kommst zusammen, du erlebst, es gibt nichts, was die Menschen mehr emotionalisieren kann als wie Fußball. Ich habe vielleicht in einem Musikkonzert mal erlebt, dass erwachsene Menschen dastehen in einem Stadion und plötzlich Tränen in den Augen haben. Die ein Spiel in der 93. Minute verlieren und plötzlich fix und fertig sind und das ganze Wochenende gelaufen ist. Das kann keine Deutsche Bank, das kann kein Daimler, das kann kein VW erreichen. Das kann nicht einmal ein Hollywood-Film erreichen. Denn du magst einen Hollywood-Film haben, der vielleicht mit 10 Oscars ausgezeichnet wird. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du den Film einmal gesehen hast, weißt du, wie er ausgeht. Ja.
Aber Herr Hörwig, waren Sie schon mal auf einer Autogrammstunde von einem bekannten YouTuber oder waren Sie schon mal bei einem E-Sports-Event? Also Fußball vermittelt definitiv Emotionen. Ich wäre aber nicht so forsch zu sagen, es ist das Einzige, wo man diese Emotionen empfindet. Und ich finde, das ist ja eine weitere Problematik, die ja auch heute, wenn wir über die Zukunft des Fußballs reden, irgendwie angerissen werden muss, dass gerade die jüngsten Generationen sich ihre Emotionen auch woanders holen können. Und die vielleicht das gar nicht so empfinden wie wir.
Wir kommen wahrscheinlich, vermute ich mal, auf dieses Thema her. Ich weigere mich nach wie vor, E-Sport als Sport zu bezeichnen.
Max, erklär mir das einfach mal.
Ich muss es sagen, wir werden um diesen E-Sport nicht herumkommen. Ja. Er wird ein Milliardengeschäft werden, deshalb wieder der nächste Schritt. Wir müssen es tun, weil man damit wieder Geld verdient. Aber ich weigere mich beharrlich, E-Sport als Sport zu bezeichnen. Also wir ziehen uns nämlich junge Burschen her oder auch Mädchen, die sind heute nicht mehr fähig, auf einen Baum raufzuklettern oder einen Purzelbaum zu schlagen, aber sie sitzen am Tag 6 Stunden an der Konsole dort und spielen E-Sport und sagen noch, toll, ich betreibe Sport.
Max, du wirst mir das jetzt erklären. Es gibt nämlich 2 Dinge, wo ich gemerkt habe in der letzten Woche, ich werde alt. Zum einen bei den Musikinterpreten, die bei der Party von Boateng zu Gast waren. Da kannte ich kaum einen. Und dann beim Thema E-Sport. Da haben wir letzte Woche, als wir gesprochen haben, Leute gesagt, Junge, du wirst alt, du verstehst das einfach nicht. Was ist der Kick, dass 50.000 Menschen in einer abgedunkelten Halle sitzen, zuschauen, wie 2 Menschen vor der Konsole sitzen und gegeneinander datteln? Also das verstehe ich ganz ehrlich nicht, was da das Phänomen ist. Da spiele ich doch lieber selber an der Konsole.
Also ich bin ja mit 34 auch schon zu alt, um das eigentlich seriös zu beantworten, aber ich versuche es mal, weil ich meine Zehenspitzen auch schon in dieses Feld reingehalten habe. Grundsätzlich sind diese E-Sports-Events, es ist einfach erstmal ein geiler Wettkampf. Es macht einfach Spaß, Leuten dabei zuzugucken, wenn man die Regeln versteht und das Spiel kennt, zu gucken, wer ist da besonders gut. Und dann gibt es im E-Sport ein Problem für unsere Generation, da nehme ich uns alle zusammen, zu der Generation, die in der Halle sitzt und zwar nicht, weil sie sich angucken will, wie das eigentlich da ist, sondern weil sie da wirklich hin wollten und dann auch wirklich in Tränen ausbrechen. Und zwar, die haben eine Vergleichbarkeit. Wenn ich ein Dota 2 Spiel sehe, dann passiert da viel, alle rasten aus und der Kommentator schreit. Für die, die wissen aber, was da gerade passiert. So wie wir wissen, wie es ist, wenn jemand eine geile Flanke schlägt und dann die mit dem Fallrückzieher in den Winkel genagelt wird. Wir haben dazu einen Bezugsrahmen, weil wir es selber mal probiert haben und rausgefunden haben, was wir uns dabei gebrochen haben, als wir das selber machen wollten auf dem Platz. Und dieser Bezugsrahmen, der fehlt uns, also würde ich einfach mal so voraussetzen. Und deswegen können wir das auch sehr viel schwerer anerkennen. Es ist aber so, dass das für einen ganz großen Teil und für einen nachwachsenden Teil der Weltbevölkerung gibt es diesen Bezugsrahmen. Und für die ist es dann auch nicht wichtig, ob das jetzt ein Sport ist oder ein Musikevent. Für die ist es einfach nur ein Event. Der Punkt mit dem, was Sie aber gemacht haben, Herr Hörwig, das ist völlig korrekt. Und das ist natürlich auch das Schwierige. Was ist dann Sport? Ist dann Formel 1 Sport? Und so weiter.
Also ich bin auch eher bei Markus in der Grundausrichtung, weil uns eben halt nicht so viel Jahre trennen, glaube ich, in der Sichtweise. Aber wir haben heute auch bekannt gegeben, dass wir uns bei St. Pauli im E-Sports entwickeln wollen und Konzepte vorgestellt haben. Wir gehen einen etwas anderen Ansatz. Wir sagen auch, wir werden es und können und wollen es nicht verhindern, weil wir müssen am Ende auch akzeptieren, dass junge Leute ihr Freizeitverhalten oder ihre Aktivitäten anders gestalten. Das können wir denen als alte Herren auch nicht vorschreiben. Das ist auch in Ordnung. Aber wir sagen, wir wollen als Sportverein auch darauf abheben. Für mich ist es auch kein Sport in dem Sinne. Aber wir sagen, wir haben verschiedene Ansätze. Das heißt ganz konkret, wir sagen nicht, wir stecken jetzt irgendwelche fingerfertigen Experten in ein St. Pauli-Trikot und die sollen jetzt für uns sportlichen Erfolg holen, sondern wir sagen, wir wollen am Ende die Geschichten, die dahinter sind, erzählen. Also wie treibt ein Behinderter E-Sports? Oder wie können wir mit unseren Jugendcamps die Verbindung herstellen, dass sie morgens spielen und nachmittags ein bisschen daddeln und umgekehrt, also dass wir da tatsächlich eine Verbindung herstellen und sagen, jawohl, es muss ja möglich sein, diese Kombination zusammenzubringen, ja, dass sie am Ende auch wirklich mal tatsächlich auf den Baum klettern oder eben Fußball spielen und sagen, okay, in der Mittagszeit kannst du auch eine Stunde spielen. Oder das Thema Prävention, was das Thema Sucht angeht, dass wir Eltern erklären, was eigentlich ihre Kinder da machen. Ja? Weil viele wissen überhaupt nicht Bescheid, was ich auch nicht. Aber dass wir auch da mit Experten diese Botschaften transportieren und sagen, pass mal auf, guckt mal, achtet mal auf dieses oder jenes. Das ist der Ansatz, den wir gehen.
Ich will noch mal auf unseren Startup-Unternehmer und Berater Sven Schmidt kommen. Der hat sich zum Thema geäußert. Wie ist das mit den Fußballvereinen? Sollten die sich im E-Sport engagieren?
Die meisten Fußballvereine haben Probleme, ihre Homepage richtig zu machen. Die haben Probleme, ihr Ticketing richtig hinzubekommen. Die haben von Technologie alle überhaupt keine Ahnung und sagen dann, also wenn ich meine eigenen Hausaufgaben nicht auf die Reihe bekomme, aber dann mache ich E-Sports. Das ist halt so, ja, wenn Sie sagen, ich habe Probleme, 100 Meter gerade auszulaufen, deshalb mache ich jetzt 10-Kampf. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Peter hat recht, oder wie sehen Sie das Thema E-Sport?
Wir haben heute Abend sehr viel darüber diskutiert, wofür Vereine überhaupt da sind. Und vieles hat mit Fußball zu tun. Bei Schalke 04 hat man 18 E-Sportler unter Vertrag genommen. 18. Davon sind 4 für FIFA 19 zuständig. Da sage ich, da hat E-Sport noch was mit Fußball zu tun. 10 sind aber in dem eigentlich lukrativsten Bereich tätig, nämlich League of Legends. Ich frage mal in die Runde, ob jeder weiß, was League of Legends ist. Ne? Das hat mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Ich habe auch schon mal gefragt, kann mir das mal jemand erklären? Und dann sagt man, ja, dafür brauche ich 1,5 Jahre, dann hast du es verstanden. Das ist so weitschweifend so. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Dann frage ich mich, wo ist die Verbindung zwischen E-Sports und den Aufgaben eines Fußballvereins? Ich finde den Kompromiss, und da habe ich übrigens zufällig auch mit Uli Hoeneß drüber gesprochen, der das ja auch grundsätzlich immer abgelehnt hat, zu sagen, E-Football, also sich damit auseinanderzusetzen, wie sind die Mannschaften aufgestellt, wer spielt da, wo sind die Stärken und Schwächen, finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Kompromiss, weil es dann wirklich mit dem Kern zu tun hat, eben mit Fußball. Ich lerne etwas kennen. Und da, was ProSieben Max dort auch zeigt am Donnerstagabend von der Virtual Bundesliga, ehrlich gesagt, ich war ganz fasziniert und fand das auch ziemlich spannend, was sie dort gezeigt haben. Was ich nicht mag, ist so eine Diskussion zu sagen, das versteht ja keiner, was hat das damit, ne? So haben auch die Großeltern geredet, als die ersten zu den Beatles gelaufen sind, das ist doch gar keine Musik mehr, da sollten wir erstmal den jungen Leuten erstmal zugestehen, dass sie sich damit beschäftigen, aber mit Fußball, wie wir es kennen, sollte es im weitesten Sinne schon zu tun haben. Das finde ich ist eine gute Kompromisslinie, die man da fahren könnte.
Markus, Uli Hoeneß hat ja lange gesagt, ja, E-Sport ist vielleicht nicht unbedingt das Ding, lasst uns die Leute lieber auf den Bolzplatz schicken.
Ja, auch Uli Hoeneß, der ein nachgewiesener Traditionalist ist, muss sich einfach der Zeit beugen. Sie haben es gemerkt wahrscheinlich, dass E-Sport also nicht jetzt unbedingt mein Favorit ist. Nur ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir alle kommen nicht drum rum. Es werden sich Szenarien entwickeln, wo wir sagen, an die können wir heute noch gar nicht glauben. Es wächst eine Generation nach, wie Sie, Max, sagen, die damit groß wird. Ich glaube, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren Kombinationen haben werden zwischen dem richtigen Fußball und dem E-Sports. Dass Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli am Nachmittag um 15.30 Uhr spielt und am Abend um 20 Uhr sitzen die beiden E-Sport-Abteilungen
und zweimal verlieren.
Sich gegenüber. Ja. Nee, am Anfang sich mal freuen, okay, auf dem Platz haben wir sie geschlagen, aber auf der Konsole haben wir gewonnen. Nur ich glaube, es wird weitergehen. Wir werden irgendwann mal dazukommen, dass gewisse prozentuale Gewichtung dessen ist. Dass man sagt, was ihr am Nachmittag auf dem Platz macht, zählt 70% und die E-Sport-Abteilung zählt 30% und am Ende der Saison wird dann Gesamtmeisterschaft entwickelt werden. Ich glaube, da wird es rauskommen. Denn wir ziehen uns eine Generation nach, die heute keinen Ball mehr stoppen kann, sondern aber sie können auf der Konsole besser spielen. Ja.
Das ist noch nicht mal ein Zukunftsszenario. Auf Schalke wird das schon gemacht. Vor dem Spiel treffen sich beide Vereine, Anzeigentafel, und spielen das schon miteinander aus. Und ich
weiß, sportliche Erfolg ist aber momentan überschaubar bei Schalke 04.
Das so, ehrlich gesagt, da ist ja auch nichts Gefährliches dran. Warum auch nicht?
Aber wenn ich Schalke wäre, würde ich heute auch auf E-Sport setzen.
Ja, das wollte ich.
Im Moment. Wobei Die eigentliche Pointe dazu ist ja, dass im ersten Jahr die E-Sports-Abteilung abgestiegen ist von Schalke. Also, aber
die auch.
Das ist ja vielleicht der Punkt, der auch einem Einspieler kurz gezeigt würde. Welchen Grund sollte es geben, dass Fußballvereine in den E-Sport reingeben? Würde ich erstmal sagen, keinen. Es gibt schon Teams, da etablieren sich eigene Strukturen. Es gibt einen, nämlich dieses Argument, wir werden daran nicht vorbeikommen. Man hat Angst, Geldströme nicht abgreifen zu können, die da reingehen, die ja da in extreme Maße reingehen. Und das ist auch völlig legitim. Jeder Verein ist ein Unternehmen und muss gucken, dass er seine Moneten irgendwie zusammenbekommt, um dann auch seiner Kernkompetenz nachzugehen. Und da, finde ich, ist der spannende Punkt. Da könnten nämlich auch die Bundesliga-Vereine ansetzen mit ihrem Engagement im E-Sports. Denn was können denn Vereine gesellschaftlich machen? Vereine sind Orte, wo man sich zusammentrifft, und jetzt im E-Sport-Bereich ist es dann nicht mehr, dass man junge Menschen zu Bewegung führt. Von diesem Gedanken müssen wir uns dann leider verabschieden, auch wenn das wehtut, aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten, dann die Gesellschaft zu formen. Wir können uns gegen Diskriminierung einsetzen, gegen Rassismus, wir können Inklusion betreiben, die Beispiele, die Sie genannt haben. Das alles kann man ja auch über Bundesliga-Vereine in den E-Sport hineintragen. Das ist da nämlich noch nicht so fest verankert wie in anderen Sportarten, und da würde ich dann sagen, kommt dann beides zusammen. Ein berechtigtes Interesse daran, Geldströme auch für sich selbst zu nutzen, aber auch ein sinnhaftes Engagieren im E-Sport.
Der FC Basel macht es natürlich auch, also der sehr stark dort investiert in den E-Sports, um neue Zielgruppen zu eruieren auf bestimmten Märkten. Also das ist da schon ein relativ wichtiges Ziel. Ja, was macht...
Darf ich eines noch einwerfen? Ja, es ist in Amerika bereits heute so weit, dass die E-Sport-Abteilungen mehr Sponsorengelder generieren als wie... sagen wir, unser normaler Sport. Ja, das, wie ihr zuerst gezeigt habt, in Asien eine Halle mit 45.000 Zuschauern abgedunkelt wird, um zwei Leute zuzusehen. Die Top-Leute im E-Sport, hat man mir gesagt, in Amerika, die müssen heute 18 Stunden am Tag vor ihrer Konsole sitzen, um Weltklasse zu bleiben. Die Top-Leute in Amerika, die sitzen inzwischen alle in Silicon Valley. Nicht, weil es da irgendwo große Firmen gibt, sondern weil Silicon Valley das stärkste WLAN auf der ganzen Welt hat. Und wenn ich in Silicon Valley E-Sport betreibe, habe ich, ich glaube, ein Zehntel Bruchteil einer Sekunde schnelleres WLAN, als wie wenn ich denselben Sport in Asien betreibe. Das ist dieser Irrsinn, der da inzwischen beginnt. Aber noch einmal, wir werden es nicht aufhalten können. Und der Grund ist eindeutig dasselbe, was wir hier eigentlich seit Anfang dieser Runde diskutieren. Du kannst Geld verdienen. Ja, und das ist A und O.
Michael, hast du die Konsolen schon aufgestellt, das WLAN schon verbessert für Dynamo Dresden? Was passiert mit dem Thema E-Sports und Dynamo und SGD?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie an der Konsole gespielt, aber selbstverständlich haben wir uns als Verein mit dem Thema beschäftigt. Wir haben das natürlich auch im Aufsichtsrat vorgestellt und wir haben im Grunde genommen das auch diskutiert. Nur wir haben an dem Punkt gemerkt, dass in dem Moment, wo wir ein Team verpflichten, in dem Moment, wo wir für Spieler bezahlen, dass das dann eigentlich gar nicht von unserer Satzung abgedeckt ist. Von daher haben wir gesagt, wir werden jetzt in naher Zukunft die eine oder andere E-Sport-Veranstaltung machen, mal ein Turnier im Rudolf-Harbig-Stadion austragen und dann werden unsere Mitglieder entscheiden, ob wir E-Sport machen oder nicht. Denn momentan ist das von unserer Satzung nicht abgedeckt. Also momentan könnte die Geschäftsführung nicht sagen, wir verpflichten jetzt einen E-Sportler, weil das nicht satzungskonform wäre.
Nur FIFA oder dann auch die anderen Sachen wie Fortnite oder League of Legends?
Auch das sollten dann die Mitglieder entscheiden, wobei ich da eine klare Präferenz habe, wenn überhaupt, dann nur FIFA.
Dann kommen wir mal zum Sportlichen, zum rein Sportlichen. Christian Fjell als Cheftrainer, noch ungeschlagen in der englischen Woche, in der zurückliegenden englischen Woche 5 Punkte geholt. Wie siehst du Dynamo mit Blick auf den Klassenerhalt aufgestellt? Der andere Hamburger Verein hat uns jetzt gestern nicht unbedingt geholfen, wenn ich das mal so vorsichtig sagen kann.
Und der andere Hamburger Verein, der kann uns aber helfen.
Der kann uns doch helfen. Gegenleistung für Benatelli.
Nein, also ich glaube, unter Fiello haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich glaube, die englische Woche war mit 5 Punkten doch sehr erfolgreich. Natürlich hat uns das gestrige Ergebnis nicht gefallen, aber gleichwohl müssen wir uns selbst helfen. Und ich glaube, man sieht, dass wir wieder eine Mannschaft auf dem Platz haben. Man sieht, dass da Leidenschaft da ist. Man sieht, dass ein klarer Plan wieder da ist. Und ich glaube, dass die Leistungen natürlich noch an der einen oder anderen Stelle verbesserungswürdig sind, aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, werden wir den Klassenerhalt sicher schaffen.
Die Frage an die Journalisten, Pitt. Hat sich Dynamo nach der schweren Phase, die man im Winter durchgegangen ist, mit dem Trainerwechsel jetzt wieder sportlich konsolidiert?
Also schaut zumindest so aus. Also ich maß mir jetzt nicht an, von Hamburg aus jetzt die Situation von Dynamo Dresden im Detail zu beurteilen. Aber erstmal sieht das ja alles sehr ordentlich aus, was dort gerade passiert. Wenn Dresden jetzt noch die Kölner schlägt, dann freut man sich dann bei dem anderen Hamburger Verein, glaube ich, auch nochmal ganz besonders. Also es macht einen guten Eindruck zumindest, was da jetzt gerade passiert. Aber also Abstiegsgefahr besteht doch gar nicht mehr so richtig, oder?
Mal schauen.
Warum ist man so ängstlich hier?
Ja, das mit dem letzten Heimsieg liegt natürlich auch schon eine Weile zurück bei Dynamo Dresden. Also ein paar Punkte braucht man sicherlich noch, auch nach dem gestrigen Ergebnis. Möglicherweise ist der direkte Abstieg vermieden, aber der Relegationsplatz, der ist eben noch nur 6 Punkte entfernt. Und was ist mit St. Pauli? Wirtschaftlich steht man grundsolide da. Nur das sportliche i-Tüpfelchen, das fehlt jetzt noch so. Man hat momentan, ich will es mal eine sportliche Ergebnisdelle oder eine Ergebniskrise. Was ist denn noch möglich, gefragt an den Geschäftsführer vom FC St. Pauli? Es sind ja nur aktuell 4 Punkte Rückstand auf Platz 3.
Ja, das weiß ich nicht, aber ich wollte noch was sagen zu unserem Verhältnis, wenn wir spielen ja demnächst auch hier, freuen wir uns ja drauf.
Und Freitagabend
und ich bin mir ganz sicher, bei der ausgeprägten Fanfreundschaft, die uns beide ja verbindet, ja, bin ich mir sicher, dass wir uns da auch gut verhalten werden. Ja. Was ist bei uns noch möglich? Also ich denke, dass wir momentan Grund haben zur Klage, das muss man deutlich sagen. Wir haben jetzt 4 Spiele gespielt und 1 Punkt geholt.
Das ist keine gute Bilanz und das wissen wir. Und ich muss ehrlich gestehen, wir sind auch alle enttäuscht, weil in diesem Jahr doch mehr drin gewesen ist. Man sieht, Magdeburg putzt jetzt den Verein aus der Stadt. Und von daher ist das schon eine Situation, die dann doppelt wiegt, weil man ja das Gefühl hat, Mensch, du könntest ja so nah dran kommen und am Ende reicht es dann doch nicht. Also ich erwarte, dass wir jetzt tatsächlich im Spiel jetzt am Wochenende gegen Bielefeld den Turnaround schaffen und 4 Punkte sind eben halt dann auch nicht mehr die Welt, hoffe ich.
Definitiv. Und dann im Herbst ist Schluss beim FC St. Pauli. Wir haben vor kurzem gesagt, dass es dafür 50+1 private und persönliche Gründe gibt. Wird das der Abschied grundsätzlich vom Fußballmanagement oder wird es, ich sag mal, ein längeres Sabbatical?
Ich habe genug Kohle verdient, ich brauche das jetzt nicht mehr.
Nein.
Es ist in der Tat...
Du bist E-Sport-Manager, ne?
genau. Ich weiß gar nicht, wo der Knopf ist, um das anzumachen, die Konsole. Nein, also es ist in der Tat so, das ist mir unglaublich schwer gefallen, aber ich bin seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich werde keine besser mehr kriegen. Und sie hat mich überall hin begleitet, ja, nach Augsburg, nach Freiburg, nach Frankfurt, weiß der Kuckuck was. Und wir haben jetzt gesagt, weil die familiäre Situation so ist im Umfeld unserer Familie, dass wir zurück nach Köln gehen wollen. Und jetzt habe ich am Ende meiner Frau zu folgen, weil man muss an der Weggabelung bei aller Vereinsliebe auch dann richtig abbiegen.
Rettich steht für klare Kante, für ein großes gesellschaftliches Engagement. Was zeichnet ihn aus, Michael, der über 30 Jahre in diesem Business tätig ist und war?
Ja, ich glaube, Andreas hat über die ganzen Jahre, und wir kennen uns schon sehr, sehr lange, einfach immer verstanden, auch auf Faninteressen zu vertreten, ja, einen klaren Weg zu gehen. Ist mit Sicherheit keiner, der nicht auch mal aneckt. Das kriegt er ab und zu sehr, sehr gut hin. Aber ich muss sagen, ich schätze ihn wirklich sehr als guten Gesprächspartner, mit dem man sich auch mal streiten kann. Auch noch spielen von Dynamo auf Pauli, passiert auch mal ab und zu.
Solange ihr pünktlich eure Rechnung bezahlt für Renovierungsarbeiten bei uns im Stadion, ist alles in Ordnung.
Naja. Nein, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass das Andreas sein letztes Wort ist und ich hoffe, dass wir uns im Fußball nochmal irgendwann, irgendwo dann wiedersehen, weil ich glaube, gerade die DFL kann solche Geister wie Andreas sehr gut gebrauchen.
Es geht doch gar nicht. Es geht doch gar nicht anders. Dieser Mann lebt so mit Leidenschaft, so mit Mut den Fußball. Er ist einer wirklich der leidenschaftlichsten Funktionäre, die wir im Fußball haben. Der kann gar nicht Schluss machen. Vergesst es, ja.
Markus, Sie beraten aktuell so ein bisschen im Hintergrund. Sie beraten Dieter Hecking, Matthias Sammer, Niko Kovac. Niko Kovac natürlich wird aktuell auch viel diskutiert. In München schwingt so ein bisschen natürlich immer noch das Champions League aus, dieser November nach. Auf der anderen Seite hat er doch Werbung in eigener Sache betrieben mit diesem fulminanten 5:0-Sieg am letzten Samstag gegen Borussia Dortmund. Es winken immer noch 2 Titel.
Ja, das ist richtig. München ist ein sehr verwöhnter Standort, ja. Es gibt in Deutschland Kinder, die in die Schule gehen, in die erste Klasse. Die haben in ihrem Leben noch nie einen anderen deutschen Meister erlebt als wir Bayern München. es ist so, München ist sehr verwöhnt. München, kann man sagen, kennt also nur schwarz oder weiß. Du kannst gegen Liverpool in der Champions League verlieren. Das muss man sagen, die Mannschaft hat eine unglaubliche Qualität. Diese Mannschaft hat in den letzten 4 Jahren auch für 500 Millionen Euro neue Spieler eingekauft. Womit man sich in München schwer tut, dass ein Champions League-Haus im Achtelfinale kommt. Ja? Hättest du gegen Liverpool im Halbfinale verloren, hätte jeder gesagt, das ist in Ordnung. Wenn du vorher noch Porto oder was weiß ich, wer noch da ist, den du schlagen kannst. Im Moment, Liverpool ist vielleicht die beste Kontermannschaft der Welt. Niko Kovac mit seiner Mannschaft hat von 180 Minuten, 160 Minuten richtig gespielt, defensiver gespielt, um diese 3 Wahnsinnigen, die da vorne haben, Mané, Firmino und den Salah, nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dann gab es 1-2 individuelle Fehler, man musste plötzlich aufmachen und man hat gesehen, was dann passiert. Nämlich genau das, was passiert wäre, wenn man so gespielt hätte, wie die Leute es gern gehabt hätten, nämlich Hurra-Fußball nach vorne. Niko Kovac, ich glaube, er macht in München einen ordentlichen Job. Er musste eine Mannschaft übernehmen, zu der er überhaupt nichts beitragen konnte. Es war die Situation so, dass er als Trainer von Eintracht Frankfurt das letzte Spiel des Jahres, das Pokalfinale in Berlin war. Das heißt, es war also nicht möglich, sich einige zwei, drei, vier Wochen vorher mit Uli Hoeneß und Rummenigge zusammenzusetzen und über die nächste Saison zu diskutieren. Er musste das nehmen und die Situation in München ist schwierig. Du hast zwei unglaublich verdienstvolle Spieler mit Frank Ribéry, mit Arjen Robben, die ihre letzten Wochen, die letzten Monate in München verbringen. Man hat diesen Stil, dass man sagt, diese Männer, die so viel für diesen Club gegeben haben, die gehen durch das große Stadttor hinaus. Aber du musst das Ganze natürlich dann auch entsprechend managen. Es ist im Moment eine Mannschaft, die vielleicht in den letzten Jahren zu viel Erfolg hatte. Das sieht man oder lässt sich auch mit Fakten belegen. Bayern München hat die Punkte, die ihnen jetzt als Vorsprung vor Dortmund fehlt, gegen Augsburg verloren, zweimal gegen Freiburg, gegen Düsseldorf. Also Spiele, wo der Bayern-Fan normalerweise sagt, naja, das haben wir schon gewonnen, die Frage ist, schießen wir zwei oder drei Tore Unterschied raus. Genau das war dieses Problem. Die großen Spiele, kannst du diese Leute, einen Müller, einen Boateng, einen Hummels, die haben so viel erlebt in ihrem Leben, die kannst du für die großen Spiele noch mehr begeistern. Da kannst du die entscheidenden 5% rausholen. Aber eben dann die Spiele gegen Freiburg, die hast du eigentlich schon gewonnen, wenn du mit dem Bus ins Stadion fährst. Und das ist genau das Problem. Ist aber ein Problem, das die beiden Bosse auch kennen sollten. Denn in den 70er Jahren haben Hoeneß, Rummenigge dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das waren die Spiele, wo man diese Mannschaft kitzeln konnte. In der Bundesliga sind sie einmal in einem Jahr mal Zwölfter geworden. Das traue ich mir nicht mal vorzustellen, wenn so etwas heute in München wäre. Ich denke, Niko Kovac hat keine einfache Situation, nur den Umbruch, den man von ihm fordert, den gab es in dem Jahr noch nicht. Du musstest jetzt die ganzen Altlasten übernehmen. Die Spieler, die man in München sieht, ein Müller, ein Boateng, ein Hummels, ein Alaba, ein Manuel Neuer, man sieht die immer noch als Weltmeister von 2014, nur sie sind inzwischen fünf Jahre älter geworden. Und das Schwierigste ist, in einer Mannschaft, die erfolgreich ist, immer wieder frisches Blut reinzubringen. Immer wieder Spieler, die verdienstvoll sind, rauszunehmen, einen jungen Süle reinzuholen, der um sein Leben rennt, um vielleicht auch einmal am Rathausbalkon zu stehen. Da hat man halt in den letzten Jahren ein bisschen zu viel Wehmut gehabt, einen Boateng, einen Ribéry, einen Arjen Robben zu sagen, du pass auf, schauen wir mal, vielleicht gibt es dann irgendwann einen Jungen.
Weil Sie aber gerade die Bosse angesprochen haben, Sie sind ja jetzt seit 2016 nicht mehr in Amt und Würden als Pressesprecher. Was haben Sie denn eigentlich im vergangenen Herbst bei dieser ominösen Pressekonferenz von Hoeneß und Rummenigge gedacht?
Wo waren Sie, als das Grundgesetz zitiert wurde?
Ja, genau.
Also wir sind uns alle einig, diese Pressekonferenz hätte es niemals geben dürfen. Die darf gar nicht stattfinden, diese Pressekonferenz, oder den Gedanken an die Pressekonferenz, den muss man im Vorfeld bereits ausradieren, und zwar in Gesprächen. Man muss gewisse Dinge, die passiert sind, ich habe mich auch geärgert über die Berichterstattung in diesen Wochen, aber da muss ich ein bisschen cooler sein, und die muss man dann auch im Vorfeld etwas moderieren, dass man, es geht bei uns nur um Fußball. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Piloten, wenn wir einen Fehler machen, wo es Tote gibt. Wir alle hier, es geht nur um Fußball. Ja, und natürlich ärgert man sich. Ja? Ich habe mich, glauben Sie mir, in 35 Jahren Bayern München, ich glaube nicht, dass jemand in dem Verein gegeben hat, der sich mehr geärgert hat. Weil ich nämlich mit den Journalisten jeden Tag zu tun hatte. Ich habe ihnen die Türen aufgemacht, ich habe ihnen Dinge ermöglicht, und am nächsten Tag schlägst du die Zeitung auf und sagst, jetzt kriegst du schon wieder einen zwischen die Hörner rein. Ja, ich habe mich geärgert. Nur, man muss dann so weit sein, dass man sagt, okay, ich ärgere mich bis um 10 Uhr, denn um 11 Uhr kommt der wieder zum Training raus, und dann muss ich, ob es mir gefällt oder nicht, du musst den Dialog wieder suchen, und dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
In der Praxis sah das dann folgendermaßen aus. Ich war ja 6 Jahre Chefredakteur von Sportbild und manchmal haben wir es auch ganz bewusst und gerne auch übertrieben mit dem FC Bayern. Und,
ach was.
Ja. Und so, wenn ich Glück hatte, rief dann Uli Hoeneß dann am Mittwochmorgen an, so um 9 Uhr und hat mich dann eine Viertelstunde beschimpft, ja, wie viele Millionen ihn das jetzt wieder kostet, um die Spieler zu beruhigen. Ja. Wenn es aber zu heftig war, dann rief er an. Kannst du mal nach München kommen? Säbnerstraße. Es ist ernst. Jetzt kann man sagen, ich wurde zum Rapport einberufen, aber ich fand das auch immer sehr unterhaltsam. Also ich dann da runtergeflogen in die Säbnerstraße. Er hat mich dann empfangen genommen, führt mich durch das Treppenhaus, war das alte Gebäude, ja, die Nummer 51. Und dann kommt man in so einen Raum rein und dann saßen sie dann so nebeneinander. Hopfner, Rummenigge, Hoeneß, du hast dich dann daneben gesetzt. Und dann ging das so eine halbe Stunde lang, dass man von oben bis unten beschimpft worden ist. War ziemlich heftig. Und das Einzige, was man dann da machen kann, ist, man kann da nur ruhig bleiben. Man hat da keine Chance mit seinem Gegenargument, weil die sind ja auch erstens in der Mehrzahl und außerdem hatte ich ja schon was schreiben lassen. Und dann passiert aber nach der halben Stunde was. Dann hat sich alles beruhigt, die haben sich alle ausgekotzt und dann wurde es gemütlich. Dann hat der Hopfen ein Zeichen gegeben, dann wurde das Weißbier reingebracht. Und dann haben wir was getrunken und dann haben wir über die Familie erzählt und über Bayern und wie ich das dann sehe. Und so ist man auch auseinandergegangen. Und das ist eine Qualität, die Markus Hörwig reingebracht hat, dass man natürlich im Fußball, so wie hier am Tisch heute, mal unterschiedlicher Meinung sein kann, dass man sich auch mal was ins Gesicht sagt, aber offenes Visier und danach trinkt man Bier zusammen. Und dann ist es aber auch gut, weil es ist tatsächlich nur Fußball. Und das ist das, was Markus Hörwig tatsächlich dann immer gemacht hat beim FC Bayern. Und da hätte es eines solchen offiziellen, öffentlichen Auftritts, wo sich der FC Bayern in meinen Augen lächerlich gemacht hat, gar nicht bedurft. Wenn da was nicht passt, dann geht man auf die Leute zu und sagt dann, oh man, da hast du Scheiße geschrieben. Ehrlich gesagt, in jedem zweiten Fall halten wir Journalisten das auch aus, wenn man uns so die Meinung mal geigt.
Das, was du gerade beschrieben hast, das ist nichts anderes als Kommunikation. So einfach ist es, ja. Menschen, die nicht miteinander sprechen, die streiten miteinander. Aber Menschen, die miteinander reden, und dann hat man einen Anruf gemacht, dann hat man sich auch am Telefon mal beschimpft, dann war 2 Tage richtiger Zirkus. Aber man wusste, am 3. Tag redet man wieder. Das erfordert viel Disziplin. Nur dafür sind wir da. Wir sind Kommunikationsleute. Wenn wir nicht miteinander reden, wer bitte denn sonst?
Und über die verrückten Erlebnisse als Fußballreporter haben Sie ein Buch geschrieben. Kabinengeflüster heißt es. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch die Lieblingsanekdote, weil Sie ja gerade zu Beginn der 90er Jahre, Sie haben es vorhin schon anklicken lassen, oft auch in Dresden waren. Was ist die Lieblingsanekdote mit Dresden, mit Dynamo?
Ja, das war dieser Fußballer am Freitagabendspiel hier mit Bayern München. Wir bekamen in der Redaktion Hinweise, dass der Erich Ribbeck nicht mehr lange Trainer ist des FC Bayern. Das war mit Blick auf die Tabelle schon etwas kurios. 2. Platz, dann denkt man, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Und dann haben die, glaube ich, hier 1-1 gespielt. Und damals war es noch üblich, dass man dann als Reporter, ich war sickenass, wie man bei uns sagt, also hier einmal durchgespült im Rudolf-Habig-Stadion, dann ins Hotel gefahren, hat sich an die Bar gestellt und habe sowieso gedacht, ich verliere meinen Job, weil ich musste alle Texte durchtelefonieren, ne, weil der Computer nicht mehr funktionierte. Und dann hat man tatsächlich schon rausgehört an den Kommentaren und Bemerkungen. Udo Lattek war dort an der Theke, Beckenbauer war da, du warst sowieso da. Fritz Scherer, meine ich, Uli Hoeneß, dass dann hier in Dresden die Entscheidung gefällt worden ist, sich von Erich Ribbeck zu trennen. Und das sagt, also vermute ich jetzt mal, du wirst es immer besser wissen. Und das ist schon etwas, wenn man das einmal erlebt hat, was den FC Bayern ausmacht, Platz 2 reicht einfach nicht. Das ist die DNA des Vereins.
Das ist der erste
Verlierer. Das ist der erste Verlierer. Und das ist schon etwas, wenn man da mal live dabei ist, wie so etwas passiert. Weil dort wurde dann noch entschieden, das fand ich dann noch viel markanter, danach wurde entschieden, dass wer Trainer wird? Franz Beckenbauer. Und ich so als gerade mal 22 Jahre alt oder sowas, ja, Franz Beckenbauer als Trainer zu erleben beim FC Bayern, wie der hart an der Mannschaft arbeitet, nicht mit Hand auflegen, sondern Statistiken durchlesen und Trainingsarbeit vorbereiten. Dieses halbe Jahr mit Franz Beckenbauer als Bayern-Trainer war so prägend und gipfelte, da werden sich die meisten oder einige hier dran erinnern, wie er dann vom Weißbierglas dann den Ball unten rechts an der Torwand reingeschossen hat. Man ist als Reporter dabei gewesen, das sind so Dinge, wenn man dann so in so einem Buch da sich nochmal dran erinnert, das nochmal so aufschreibt, das verbinde ich halt ganz eng mit Dresden, weil es dann hier seinen Anfang auch gefunden hat. Und deswegen hat mich auch so gefreut, dass ich hier eine Einladung bekommen habe.
Dankeschön. Max, dein Rasenfunk-Podcast ist im Vorjahr als Podcast des Jahres geehrt und ausgezeichnet worden. Ich hatte es vorhin schon gesagt, einer der beliebtesten Sportpodcasts mit rund 20.000 Abonnenten. Was sind deine Visionen, deine Ziele für die nächsten Monate, die nächsten Jahre?
Wo sehe ich mich in 5 Jahren?
Ja.
Naja, also
im E-Sports.
Beim Fußball haben wir es ja mit einer Unterhaltungsindustrie zu tun und da ist es auch völlig okay, so drüber zu berichten, dass man mal vielleicht was zuspitzt und dass man vielleicht auch mal was schreibt, was sich eher um Nebensächlichkeiten dreht. Also ich hätte jetzt gar nicht gewusst, welche Musiker auf der Party von Jerome Boateng waren, interessiert mich nicht. Wir versuchen den anderen Ansatz zu fahren, wir beschränken uns auf das Spiel und zwar tatsächlich, also pro Bundesligaspieltag gibt es zum Beispiel eine Sendung, da sehe ich pro Spieltag 5 bis 7 Spiele über 90 Minuten. Weil ich einfach glaube, wenn man über Spiele redet, und wir reden immer über alle Spiele, nicht nur über das Topspiel, dann sollte man auch möglichst viel davon gesehen haben und möglichst viel dafür tun, sich an der Sache zu beschäftigen. Und das ist eine Nische, das werden nie irgendwie 80 Millionen in Deutschland hören. Ich sehe aber an dem, wir sind ja allein spendenfinanziert, also Werbe- und Sponsorenfrei und allein, dass ich jetzt schon davon leben kann in dieser Bundesliga-Saison, zeigt, das Interesse daran ist groß, das Interesse weckt und es ist so ein bisschen nicht ein Gegenpol, sondern es ergänzt die gängige Berichterstattung meiner Meinung nach ganz gut.
Andreas, das ist unser Problem, dass seine Nische, ja, wo er nur um Fußball spricht, dass das der Nische inzwischen in unserer Branche geworden ist. Ich kann Ihnen eines sagen, ja, das ist schlimm genug, dass alles andere Wichtige war. Wir hatten ja dieses Spiel Bayern gegen Dortmund, das Spiel des Jahres in Deutschland. Aber ich sage Ihnen, in München ist 2 Tage vorher nicht über das Spiel gesprochen worden, sondern über die Party von Boateng danach. Und am Montag kam dann noch dazu, dass Lisa Müller mit einer 990-Euro-Bluse ins Stadion gekommen ist.
Aber der Boateng sollte öfters zu Partys einladen.
Ja, das ist richtig. Aber da kann man sich dann vorstellen, dass die Verantwortlichen natürlich irgendwann einmal einen dicken Hals bekommen. Der Trainer, die Funktionäre, auch die Spieler, die machen von Montag bis Freitag sich 20 Stunden am Tag Gedanken, wie können wir das Spiel gewinnen, wie können wir die Spieler noch heißer machen, was können wir noch alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hast du Viertelstunde vor Spielbeginn den Trainer unten am Rasen stehen und er kriegt nur 3 Fragen zur Party von Boateng. Und das ist mit ein Stück das Problem, das wir in Deutschland haben. Wir diskutieren im Moment, warum ist der deutsche Fußball abgestürzt. Ja? Wir kümmern uns um alles drumherum, aber nicht mehr ums Wesentliche, nämlich Leistung, Höchstleistung wieder abzuliefern.
Also weniger Unterhaltungsindustrie, mehr Fußball am Wochenende mit Dynamo Dresden in Sandhausen und wir gehen hinein ins große Saisonfinale in der 2. Bundesliga. Das Saisonfinale wird auch ein Thema sein in unserer nächsten Sendung. Wir melden uns zurück am 14. Mai. Ich danke sehr für diese sehr unterhaltsame Runde hier, für eine spannende Diskussion. Ich danke Ihnen hier im Schillergarten. Das hat großen Spaß gemacht. Natürlich an alle Zuseher und Zuhörer. Uns gibt's nämlich auch als Podcast und an das gesamte 1953-Team. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen am 14. Mai. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Der SGD viele Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt und einen guten Abend aus dem Schillergarten. Dankeschön.